Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehm-Rosanes.
Ahem, yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Nämlich, take it away, Fabian.
Eigentlich müsst ihr sagen, what is it, Sieger? Eigentlich wollte ich auch einsteigen mit. Auf die Schnelle machst du hier eine Riesenwelle. Eingebildet, arrogant, findest dich auch noch interessant. Das wollte ich nämlich immer schon mal sagen.
Ja, ja, jetzt, je mehr Folgen wir draußen haben, desto mehr Feedback kommt natürlich auch. Und wir kommen ganz schön arrogant drüber. Nein, das war ein Zitat natürlich. Ein dieses Sendung prägendes Zitat. Aus Ich finde dich scheiße von Tic-Tac-Toe. Ihr könnt schon erahnen,
nicht gewusst hat,
genau, worum es heute geht. Herzlich willkommen erstmal.
Hallo.
Genau, Folge 5 von unserem 90er-Podcast Never Forget. Gegenüber von mir sitzt Fabian Söldhoff. Ich bin der Stefan Rehm-Rosanes. Und heute erzählen wir euch was zum Thema Girl Groups.
Also das andere große Genre mit G, nachdem wir in der letzten Folge über Grunge sprachen. Grunge, jetzt genau. Hätte man denken können, ach, jetzt kommt Gabba.
Endlich, geil. Ja. Utz. Ins Planschbecken.
Genau. Nein, Girlgroups. Girlgroups mit, so viel können wir schon spoilern, mega Stargast.
Heute ein wirklicher Stargast. Also jemand, der wirklich Millionen Platten verkauft hat. Haben aber unsere bisherigen Gäste annähernd auch. Also Liquido, ja, Millionen. Mr. President, sehr wohl Millionen.
Bier.
Millionen Fanherzen zumindest erreicht.
Er hat ja, dürfen wir eigentlich jetzt noch sagen, was er uns nach der Aufnahme erzählt hat?
Bestimmt.
Ja?
Kannst du dich noch dran erinnern?
Das war sehr viel, man hätte noch Stunden weiterreden können mit ihm.
Ja.
Aber es gibt ja ein verschollenes Ritten- und Bier-Album.
Das verschollene dritte Album, genau.
Wie hat es dir gefallen, die Grunge-Folge?
Das war natürlich was ganz Besonderes für mich, weil ich mit Nils Buckelberg ja auch groß geworden bin. Also der war ja meine Identifikationsfigur bei Viva. Also dieser langhaarige Schluffi. Obwohl ich weder jemals schluffig war noch langhaarig, war der mir irgendwie am nächsten, bevor es dann Viva 2 gab und natürlich diese ganze Riege von Leuten war, mit denen man sich besser identifizieren konnte. Aber dem hat man damals halt auch geglaubt. Und der war auch der, bei dem ich am wenigsten den Eindruck hatte, dass der einfach nur ein Skript vorliest. Also der kam mir irgendwie am authentischsten rüber. Von daher war das natürlich für mich ein großer Moment, dem gegenüber zu sitzen.
Hat er ja selbst auch gesagt, dass er quasi die Spielfigur der Texterin und Texter war, der Show, die ihn dann so Kantsätze und so haben sagen lassen und er jeden Quatsch mitgemacht hat. Genauso stellt man sich so vor. Und das wäre auch eine schöne Erkenntnis, dass er uns nochmal den Eindruck bestätigt hat, dass da eigentlich an deren Images, von den dreien, Mola, Heike und ihm, wenig gescriptet wurde. Im Grunde waren die so.
Genau.
Was ja auch wieder ein super Übergang zu dieser Folge ist, dass Heike nämlich schon ein Girlie war, bevor es den Begriff des Girlies überhaupt gab.
Dieser Girlie-Begriff, der ist mir überhaupt, es gab diese Girlie-Tour von der Madonna, diese sehr sexuell aufgeladene Tour, da ist mir dieser Begriff zum ersten Mal begegnet und dann war ich auf meinem allerersten Konzert von den Ärzten, die hoffentlich auch noch irgendwann zu Gast in diesem Podcast sein werden.
Wir arbeiten dran.
Und da wollte ich so ein T-Shirt haben und dann hat der Merch-Verkäufer zu mir gesagt, ja, das haben wir aber nur noch in Girly. Dann habe ich mir das halt gekauft. So. Das war dann mit so einem ganz engen Bund. Ich wusste überhaupt nicht so, darf ich das jetzt überhaupt haben als Junge oder was? Oder finde ich es gerade geil, weil es ein Mädchenhemd ist oder so? Ja. Dieser Begriff ist, verwirrt mich bis heute. Aber Heike Makatsch war auch ein Girly, hieß es damals, das ist richtig.
Genau, und hat sich, wie Nils uns auch erzählte, schon Bauchnabelpiercing stechen lassen, bevor es cool war.
Bevor es Alicia Silverstone in... Nee, das war noch davor. Aerosmith Crying war 93, das war noch davor.
There was a time.
Super. Oh Gott. Super Song. Die Rock-Folge kommt noch, ich schwör's euch.
Da hatte ich auch, das war eine meiner ersten Maxi-CDs übrigens.
Ja, das war auch eine meiner ersten mit dieser zerbrochenen Milchnuckelflasche, die auch gepierst war, was ja super cool
genau,
war.
Und die B-Seiten. Auf dem Get a Grip war ja auch dieser cool.
Genau, ne? Genau, hat das ganz gut gepasst. B-Seiten war Love in an Elevator und Janie's Got a Gun.
Janie's Got a Gun.
Also die großen Hits aus dem Vorgängeralbum, da hatte man alles. Also das war so eine gut kompilierte Maxi.
Wo auch B-Seiten noch was wert waren, gibt's ja heute gar nicht mehr.
Gibt's ja auch nicht mehr. War damals ja auch geschenkt genommen, keine B-Seite, weil es ja Hits waren, die es schon gab. Die haben sich da ja auch keine Mühe gemacht, was Neues aufzunehmen.
Kurz davor habe ich mir übrigens die Maxi-CD von den Four Non Blondes gekauft, kurz ab. Ah. Und danach Two Princes von den Spin Doctors. Aber gebraucht, abgekauft von dem großen Bruder eines Schulfreundes.
Aber schau, du wusstest damals schon, dass das One-Hit-Wonder sein werden. Da braucht man gar nicht aufs Album warten. Da reicht die Single.
Ich dachte, da steht eine große Karriere bevor und ich bin der Erste, der jetzt hier schon die erste Single hat.
Ja, ich war von Anfang an dabei.
Genau. Naja. Bei Aerosmith war er ja schon ein paar Jahre auf dem
Buckel. Die hatten schon ein paar Songs davor draußen. Ja.
Wir driften ab. Warum auch nicht? Darum geht es ja hier ein bisschen.
Ja, genau, wir müssen auch wieder viel mehr über Billy Corgan reden.
Was macht der eigentlich?
Was hat der mit dem Girlband?
Naja, der hatte, das haben wir alles schon besprochen, dass der auch immer eine Frau in der Band hatte. Und
das stimmt,
und
ja.
Und genau. Courtney Love supported hat. Und,
genau.
Auf verschiedene Arten und Weisen.
Oh ja.
So, ansonsten, wir haben 4 Folgen gemacht, Stefan. Mhm.
Die fantastischen 4.
Die fantastischen 4, die übrigens zum Stand der Aufnahme gestern, also wir haben jetzt hier so ein paar Tage Vorlauf, wie ihr euch denken könnt, ihr 30. Jubiläum gefeiert haben. Die gibt es auch schon.
Die Fanta 4.
Ja.
Ja.
Die da.
Ja, die da. Die da gibt es seit 30 Jahren.
Ja, okay, gut. Nehmen wir mal so hin. Mhm. Und gibt es aus deiner Sicht sonst noch irgendwelche Fehler, Erkenntnisse, Learnings aus den letzten Folgen, was ja immer ganz schön ist, wenn man so ein bisschen retrospektiv überlegt, wo haben wir Quatsch geredet, was hast du
was mich im Nachhinein noch geärgert hat, ist, dass wir bei T7 von Mr. President nicht noch mehr nachgefragt haben, als sie da erzählt hat, dass sie von der Redaktion, von der Harald Schmidt-Show irgendwie drum gebeten wurden oder es mehr oder weniger Bedingung war, dass wenn die kommen, dass sie dann auch möglichst sich nackig machen sollen, wie sie es kurz davor schon für den Playboy ja gemacht haben. Das fand ich himmelschreiend, aber da hätte man noch mehr nachfragen müssen. Streng genommen müsste man dann sogar ja auch irgendwie die Gegenseite fragen. Das ist ja keine Anschuldigung oder so, aber zumindest irgendwie ein Statement aus dem Lager. Aber
und,
also da finde ich, da hätte man nochmal nachfragen müssen. Das ist ja eigentlich schon ein Skandal, vor allem von so einer moralischen Instanz wie Harald Schmidt und so. Also das hat mich nachhaltig noch sehr, sehr bewegt. Da hätte ich gerne nochmal
nachgefragt. Die er ja immer nur nach außen hin war. Also er ist ja bei allem Respekt für sein Schaffen, Werk und für seine Sendung, die ich mir auch immer gerne angeguckt habe.
Na klar.
Er ist jetzt auch ein konservativer Typ.
Ja, das war der aber auch schon immer, oder? Also das war zumindest immer bekannt, so, dass er halt so ein wertkonservativer Mensch ist.
Ja, also ging vor ein paar Jahren dieses Zitat rum, dass er irgendwie sinngemäß das Kindererziehung Frauensache ist.
Oh, ja, das
und
ist natürlich.
Das ist so, oh, Leute,
das ist natürlich
2019 oder wann es war. Oder?
Also klar, Frauensache ist nicht, aber genauso Männersache.
Naja, eben.
Also.
Darüber könnten wir einen eigenen Podcast machen.
Genau.
Oder ich kann
Harald Schmidt, aber natürlich auch eine sehr gute Überleitung zu unserem heutigen Gast, Jazzy von Tic Tac Toe.
Da bin ich nicht mehr da, leck mich am A, A, leck mich am B, B, leck mich am C, C und dann geh wohin du willst, leck mich am A, A, leck mich am B, B, leck mich am C, C und dann
geh. Tic Tac Toe haben sich ja damals getrennt. Spektakulär in München auf einer Pressekonferenz 1997, am Tag darauf, war die Ricky, die da mehr oder weniger die Band verlassen hat, schon in der Harald-Schmidt-Show mit Tränen erstickter Stimme und alles so. Also,
und wenn wir Freunde wären, würdest du so einen Scheiß gar nicht sagen.
Dann hätte ich mir das jetzt eben verkniffen, diese historische Rückschau.
Gott, ja, richtig. Wir hätten bei T7 aber auch noch nachhaken können an der Stelle, wo sie quasi auf ein Silbertablett Gossip servieren wollte, glaube ich, wo sie sagt,
welche Stelle war das?
In der Branche gibt es halt wenige normale Menschen und die meisten sind es dann eher nicht. Da hätte man mal,
ja, wer denn,
wen sie denn da meint.
Wer ist denn der Freak? Oder wer ist keine? Genau. Stimmt, da hätten wir noch ein paar Gossip-Stories vielleicht rausschneiden
können. Das holen wir dann heute nach. Mal gucken.
Ja, die wird dann auch welche drauf haben. Die war ja mittendrin.
Wir werden wenigstens
fragen. Mit die größten Skandale ja auch verantwortlich.
Die eine Karriere ist von einem Skandal überschattet.
Das stimmt. Leider, das leider.
Skandälchen.
Leider.
Wir werden aber nicht nur über damals mit dir reden. Keine Sorge. Ansonsten habe ich gelernt, dass wir natürlich nicht die ersten sind im 90er-Podcast. Unser Crush Oli P.
Ja.
Hat auch einen.
Echt?
Ja.
Ja, dann können wir das ja hier an dieser Stelle sein lassen. Oder wir merchen mit ihm.
Ja, bei ihm ist natürlich das Ding, er hat noch ein paar mehr Connections als wir.
Das glaube ich auch.
So, und die kommen natürlich auch alle. Weil er so ein netter Kerl
ist. Ja, der ist bestimmt ein netter Kerl.
Ja. Und der hat dann mit, redet dann mit Bürger Lars Dietrich über damals.
Ah, Sexy Eyes.
Mit Sahne.
Ein Bett im Kornfeld, genau.
Genau.
Das war auch der Mädchenmillionär, oder? Bürger Lars Dietrich. Erste Single war, glaube ich, der Mädchenmillionär.
Das kenne ich gar nicht.
Doch, das war sein Breakthrough.
Da sieht man, dass Stefan ja älter ist als ich.
Halbes Jahr. Aber es ist entscheidend. Ich hatte früher Viva und MTV als du. Das ist, glaube ich, die viel stärkere Distinktion.
Das stimmt. Und mir ist auch jetzt in den vergangenen Tagen noch eingefallen, dass wir damals Viva gar nicht direkt hatten. Weil nämlich das, glaube ich, nicht über Satellit ausgestrahlt wurde, was ich auf meinem Dorf als Empfangsgerät nutzen konnte, die Schüssel, sondern erst nur über Kabel, glaube ich.
Aha.
Und deswegen wundere ich mich im Nachhinein, dass ich doch relativ viel davon glaube, in Erinnerung zu haben.
Da gab es ja auch noch andere Formate, so wie Hitclip oder so. Bei uns gab es so einen Suchlauf im Fernsehen, den konnte man immer anmachen und schauen, ob irgendwelche neuen Kanäle reinkommen. Ich weiß noch nicht, ob die dann per Satellit oder Kabel waren. Auf einmal kam da MTV What is Love von Hathaway und ich wusste, meine Jugend ist verloren und die wird jetzt schön verschwendet.
Baby, don't hurt me. ja, wir haben beim Thema Eurodance, bevor wir völlig in die Girlgroups einsteigen, da haben wir auch über U96 und Alex Christensen geredet. Mhm. Und ich wollte eigentlich nur sagen, woher man den denn kennt, weil nicht jeder Produzentenname ist einem ja ein Begriff. Ja. Der war ja mal Juror in einer Popstars-Staffel. Mhm. Und daher kennt man ihn, daher kannte ich ihn auch, also abseits von U96, ja. Vor allem mit Gesicht halt mal.
Ja.
Und ich muss das jetzt kurz sagen, ich fand ihn dann so ein bisschen unsympathisch. So. Deswegen habe ich jetzt auch nicht nur positiv über U96 neulich gesprochen. aber ich glaube, das lag weniger nur an ihm, sondern vielmehr, glaube ich, an der Tatsache, dass, also im Grunde waren ja alle männlichen Juroren damals ziemlich unsympathisch. Also damals, das waren jetzt reden wir schon von Anfang der Nullerjahre, aber ich muss kurz einordnen.
Ja, bitte.
Also dieser Lukas Hilbert, Uwe Fahrenkrug, Petersen.
Ach, von der Nina Band, oder?
Ja, ja. Und Dieter Falk, der ging ja noch, die Tanzcoach, die dann ja auch in der Jury war,
von dem ganz zu schweigen. Der Einzige, der mir was sagt. Ich habe das alles nicht geguckt.
Ja, es hast ja im Grunde nichts verpasst. Ich habe das damals so alles aufgesogen und das war vielmehr so eine grundsätzlich awkward Situation, dass da halt irgendwie mehrere ältere weiße Männer sehr junge Mädchen und ein paar Jungs bewerten. Ich glaube, im Nachhinein ist das so eine Situation, die einem dabei geholfen hat, das alles ein bisschen unsympathisch zu finden.
Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich mir das gar nicht erst anschauen wollte.
Ja, aber eben, der hat ja bei Girlbands oder bei Girl- und Boybands auch seine Finger im Spiel gehabt. Vielleicht reden wir das ja gleich nochmal kurz drüber, eben durch diese Castingshow. Und Stichwort Broses.
Der war hinter Broses.
Ja, da könnte ich Geschichten zu erzählen, mache ich
aber nicht. Der war aber nicht hinter den No Angels.
Ich glaube nicht.
Okay. Aber das ist Nuller, da müssen wir uns nicht auskennen. Genau. Da müssen wir uns erst was anlesen zu unserem Spin-Off-Podcast zu den Nullerjahren.
Genau, votet dafür.
Bitte, ja.
Wo auch immer. Und dafür habe ich jetzt vor ein paar Tagen auf Instagram gesehen, dass Alex Christensen am Wochenende im ZDF Fernsehgarten zu Gast war. Dort gab es nämlich ein 90er-Special und neben ihm waren unter anderem Blümchen zu Gast und Lazy D, der sich heute ein bisschen anders nennt, von Mr. President. Das führt wieder eins zum anderen.
Genau.
Ich habe die Folge selbst nicht gesehen, aber er hat so ein Insta-Takeover mit Blümchen gemacht. Und da habe ich.
Was für ein Satz ist. Den kann man ja annähernd nicht verstehen.
googelt das mal. Insta-Takeover. Also er muss es googeln. Er hat zugegeben, dass er sich mit Instagram nicht so auskennt.
Ja.
Was ja keine Schande ist. Ich habe mich nur gefragt, warum lädt Kiwi uns nicht ein?
Ja, so huge sind wir dann doch noch nicht. Aber eigentlich beackern wir ja dasselbe Feld.
Naja, und witziger als Luke Mockridge sind wir allemal. Also nicht als der wahre Luke Mockridge, aber der, als der er da mal diese Show gemockt hat, was du mitbekommen hast.
Der hatte, wo er diese Kinderwitze erzählt hat, oder?
Ja, so Altherrenwitze.
Ja, Rentnerwitze. Genau. Aber mit Kindern entwickelt, oder? Ich glaube, er hatte vor Kinder, das ist dieser Fernsehgartenskandal, oder?
Ja, ja, genau.
Da war doch die Begründung dafür, dass er davor sich mit Kindern beraten hat, was die lustig finden. Und dass er nur diese Sachen dann vorgelesen hat. Oder hat rezitiert hat.
Und das ist gut, dass du mir das jetzt erklären kannst, weil die Auflösung des Ganzen hatte ich gar nicht mehr verfolgt.
Ich habe sogar nur die Auflösung verfolgt.
Okay.
Das hast du vorher nicht mitbekommen.
Ja.
Ich war im Fernsehen ja viel zu viel damit beschäftigt, nicht Castingshows zu schauen.
Sondern?
Nein, ich schaue überhaupt nicht fern. Also. Ich erinnere mich nur an die 90er.
Ich hätte, Stichwort Grunge, fällt mir nur noch kurz ein. Hm. Da hätte ich als Pearl Jam-Fan, der ich ja nicht, was ich ja nicht Mühe dazu beteuern, dass ich das war und immer noch bin, hätte ich einerseits diese Band ein bisschen mehr verteidigen müssen, weil du und gerade Nils
jetzt
nicht die größten Fans seid. Nee, aber erstens greift mich das nicht an. Ihr könnt ja einen geilen Scheiß finden, was ihr wollt. Ja. Mein Gott. Und zweitens ist die Band ja nun nicht gerade die Band, die irgendwie öffentlich verteidigt werden müsste. Also wenn jemand treue Anhänger hat im Rockkosmos,
dann ja die. Ja, das stimmt.
So, also von daher. Alles gut. No hard feelings.
Mhm.
Und was war sonst so, Stefan, dein 90s-Moment so in den letzten Wochen?
Naja, also natürlich die Ankündigung, dass es zwei weitere Staffeln von Beavis und Butthead geben wird, wo man sich auch erstmal denkt, ja, also einer der ersten Gedanken könnte sein, so braucht's das? So, dazu möchte ich sagen, dass es 2011 schon eine Revival-Staffel gab, so eine, die dem Original eigentlich überhaupt nichts nachgestanden hat. Die war sehr gut. Der einzige Fehler oder das, was ich bedauernswert daran fand, war, dass die damals halt dann auch noch MTV geguckt haben, so wie in den 90ern. Mhm. Aber auf MTV halt kaum mehr Musikvideos waren. Also die haben halt dann Jersey Shore und 60 in Pregnant und sowas geguckt. Lauter so Sendungen, die mir nichts mehr gesagt haben. Und wenn sie mal Popvideos kommentiert haben, dann waren das tatsächlich Pop-Videos, also von Katy Perry oder MGMT oder LMFAO. Wieso haben die denn eigentlich alles nur so Buchstaben, also Initialnamen? Und dass ich damals in den 90ern durch die Beavis und Butthead Show halt auch ganz viel Musik kennengelernt habe, weil die halt da lief. Und dann dachte ich so, die wird ja dann relevant genug sein, wenn irgendjemand denkt, man müsste die von Beavis und Butthead kommentieren lassen. Das war ja so ein Ritterschlag, wie eine Parodie von Weird Al Yankovic zu haben. So, wenn das da lief, war das hinreichend groß. Da habe ich dann so Bands wie Whale entdeckt und so. Das war dann natürlich nicht, also Katy Perry musste man nicht mehr großartig entdecken. Deswegen, das muss gar nicht so schlecht sein, ist ja immer noch derselbe Man dahinter, Mike Judge, der das zeichnet, annähernd alle Charaktere spricht. Zwei Staffeln gleich mal zu ordern, ist natürlich mutig. Man weiß ja nicht, wie es einschlägt, aber man wird sich bald davon überzeugen können, auf Comedy Central.
Aber hast du die wirklich lustig gefunden?
Unglaublich, auch nach wie vor, also sogar immer noch mehr. Ich habe mir die auch alle so nachgekauft dann. Früher fand ich die halt lustig, weil es halt einfach so anarchisch war und so, ja, und so dreckig. Da steckt aber so viel drin, das ist so eine smarte Show. Da ist so viel Subversion drin, da ist auch hinter allem ein riesiges Herz. Also das ist eine ganz, ganz liberale Sendung, die viel, viel smarter ist, als man eigentlich denkt. Das ist so, wer sich jetzt zum Beispiel gerne Big Mouth oder so auf Netflix anschaut oder so, das sind eigentlich so die geistigen Vorreiter von dem. Das war schon, es war eine gute Schule, möchte ich sogar sagen. Ich finde, dass Beavis und Butthead pädagogisch wertvoll sind, weil es viel mehr ist als He Said und She Said.
Das habe ich damals nicht
kapiert. Schimpfwörter, genau, das habe ich damals fand ich es nur dafür natürlich gut, also weil das halt so ein Gefluche waren, weil es natürlich auch auf Englisch war, bis es irgendwann, gab es auf RTL 2 sogar eine deutsche Übersetzung, die für den Arsch war. Aber wenn man sich die mit erwachsenen Augen und Ohren mal anschaut, da steckt wahnsinnig viel drin. Das ist eine ganz, ganz kluge Sendung.
Danke für dieses Plädoyer, dann gebe ich dem auch nochmal
Ich bring dir mal morgen mal ein paar DVD-Boxen mit.
DVDs, hast du noch einen DVD-Player zu Hause?
Nee, aber die Boxen.
Okay. Wir hatten neulich Internetausfall zu Hause und haben dann DVDs in die Xbox geschoben. Wir hatten drei Kinder-DVDs von den Kindern und die haben die Kinder dann geguckt. Sonst wäre völliger Ausnahmezustand gewesen.
Das erinnert mich dann, dass ich als Kind mir einen Lebkuchen in den Betamax-Player meines Vaters geschoben habe. Da war dann ein großes der? Hallo. Ich weiß nicht, dass sich mein Vater bis heute daran erinnert. Also ich scheine da Eindruck hinterlassen zu haben.
Der Lebkuchenmann.
Dein 90er-Moment, Fabian.
Die 90er sind ja plötzlich überall, das wussten wir schon vor, deswegen haben wir diesen Podcast gegründet, aber wenn man sich dann einmal mit sowas beschäftigt, sieht man es und hört man es ja an jeder Ecke. Ja. Das ist so, wie wenn man irgendein Land plant, plötzlich hört man es über den Nachrichten.
Ja, die Zahl 23.
Australien und da brennt der Busch und sowas. Ja, das stimmt, genau. Und genau, ja, richtig. Ja. Und abgesehen davon habe ich vor einiger Zeit mit meiner Frau Leaving Neverland gesehen.
Oh.
Diese fragwürdige Jackson-Doku mit den zwei mutmaßlichen Opfern. Da steigen wir es lieber nicht ein. Das ist ein Thema für eine eigene Folge.
Oh ja.
War aber ziemlich der Downer, so viel kann ich sagen.
Ja.
Und aber auch was Schönes. Ich sprach gerade schon über Fernsehen mit den Kindern. Mhm. Wir meine ich diesmal wirklich nicht nur die Kinder, sondern auch meine Frau und ich, große Fans der Filmreihe Hotel Transsilvanien. Mhm. Schaut's euch an, schmeißt euch weg. Und damit meine ich nicht nur Stefans Familie, sondern euch alle da draußen. Mhm. Und da gab's schon, also Musik spielte da immer eine zentrale Rolle, wenn diese Monster und Vampire und so da gemeinsam tanzen und rappen und so. Mhm. Und in dem dritten Teil, der jetzt seit einiger Zeit im Stream verfügbar ist, wird am Ende, bevor die Welt von den Monstern fast untergeht, weil so ein Riesenkrake, deren Partyboot zerstören möchte, wird Musik aufgelegt. Und die Riesenkrake legt böse Musik auf. Mhm. Und böse Musik wurde extra für den Film kombiniert von Tiesto, diesem sehr erfolgreichen EDM-DJ.
EDM, ja.
Genau. Und eine der Hauptfiguren des Films legt andere Musik auf, um dagegen anzugehen. Mhm. Und als er gar nichts mehr weiß, was er noch an Feelgood-Musik auflegen will und soll und kann, um ihm entgegenzuhalten, legt er Macarena auf.
Ah!
Alle fangen an, Macarena zu tanzen 96. und besiegen damit das Böse. Mhm. Und was ist die Message? Die 90er schlagen zurück, sozusagen. So wie damals I Like to Move It, Madagaskar.
Stimmt, genau, ähnlicher Move.
Ja, genau.
Auch erstaunlich für Macarena, dass, also wer nicht spanischsprachig war, man konnte diesen Refrain ja auch nicht mitsingen. Also es gibt ja ein paar so Pop-Hits,
die riesig sind,
ohne dass man sie mitsingen kann. So wie diesen Numa Numa-Song, diesen Dragos der den Tay-Song,
ja,
der Anfang der Nuller, konnte ja auch kein Mensch.
Ist das dieses nicht, My
Ja, genau. Das singt auch jeder mit, ohne zu wissen, oder das Catman John oder so.
Also, oder Snow Informer.
Genau, auch kein Mensch
an Wort verstanden. Boom, boom, down.
Genau.
So, Girl Groups.
Endlich sind wir mitten im Thema dieser Folge.
Girl Groups.
Lass uns das mal definieren. Was ist ja natürlich an sich ein unsympathischer Begriff. Also eine Girl Group ist, kann ja kein, ist ein eigenes Genre, nur weil da nur Frauen in der Gruppe sind. Oder wie? Das ist ja auch eigentlich Quatsch. Das heißt, man muss es.
Naja, deswegen heißt es ja eher Girl Groups, glaube ich, als Girl Bands, wie man es ja auch oft nennt.
Weil man bei einer Band schon so Instrumente und so mitdenkt und bei einer Group einfach nur eine Gruppe, oder?
Genau, also ich habe die Definition irgendwo gelesen, die ich relativ nachvollziehbar fand, dass, Girl Bands sind quasi, also All-Female Bands sind ja ständig auch Girl Bands, wenn man sie dann noch Mädchen nennen möchte. Mhm. Und Girl Bands schließt dann eben weibliche Besetzung ein. Bands, die aber auch ihre Instrumente selbst spielen, wo kein großer Produzent dahinter steckt. Also alles, was auch heute noch, was dir da einfällt, also Haim, Hinz, Dreamwife,
ja,
sind ja so gesehen auch Girl Bands. Was aber wiederum eigentlich sexistischer Schwachsinn ist,
das überhaupt zu benennen. Quatsch, genau.
So, weil natürlich niemand auf die Idee kommen würde, Bands, wo nur Typen drin sind, Boy- oder Man-Bands oder was auch immer zu nennen.
Genau. Also lass uns das mal so definieren. Also eine Girl Group, genauso wie eine Boy Group, das wird nämlich Thema der nächsten Folge sein, hier Dialektik, sind fabrizierte Pop-Gruppen, die mehr oder weniger von einem Casting-Verfahren kommen. Und in einem Fall gibt es halt einfach nur Jungs, in einem gibt es nur Mädchen. Alles, also das sind auch Genres, die, also ein eigener Markt, so, die kann man, glaube ich, so nennen. Und so kann man es auch behandeln. Alles andere, also eine Boy-Band sozusagen wie die Beatles oder Oasis oder eine Girlband wie Dreamwife oder Heinz, wo es übrigens ja auch eine österreichische Boyband dann sozusagen gibt, die auch Heinz heißt, aber halt wie der männliche Vorname. So, das ist also dann, das finden wir Quatsch, weil da geht es ja dann wirklich nur um das reine Geschlecht der Mitglieder, genau, oder Mitgliederinnen. Das ist natürlich Quatsch. Das heißt, wir kümmern uns jetzt hier um die reinen Pop-Produkte, die auch nur so funktionieren, indem da Projektionsflächen für Teenager geschaffen werden in Form von lauter Frauen oder lauter Männern und ist völlig kommerziell ausgerichtet, sehr auf Radio und auf Playlists aus. Es geht nie darum, dass jemand aus diesen jeweiligen Gruppen Instrumente spielen kann. Es sind meistens so Vocal-Gruppen, wo auch Aussehen eine ganz, ganz wichtige Rolle natürlich spielt und Vermarktbarkeit und Images. Also Gruppenmitglieder, die den gewisse Rollen zugeschrieben werden.
Aber das trifft ja auch Girlgroups und Boygroups zu.
Ja.
Gibt es irgendeinen Unterschied außer dem Geschlecht?
Ich würde sagen nicht. Wenn, dann vielleicht noch in der Zielgruppe. Obwohl das auch, ich glaube, die Zielgruppe in beiden Fällen ja immer auch eher Mädchen, glaube ich, waren.
Genau, bei den Girlgroups war es dann aber so, dass sie dann auch quasi Rollen vorgesetzt oder empfohlen bekommen haben, mit denen sie natürlich noch mehr oder anders identifizieren können.
Genau.
So, die einen wurden angehimmelt und die anderen fandst du cool, weil du vielleicht auch so sein wolltest. Mhm. Die sich vor allem hineinversetzen konnten. Siehe Spice Girls zum Beispiel.
Genau.
Und siehe auch Tic-Tac-Toe,
ja,
wo ja die damalige Managerin Claudia Wolfram tatsächlich, und das werden wir sie, also Jessie nachher auch noch fragen, wo sie aber die etliche Fanpost bekamen von Mädels, Mädchen, jungen Frauen, die sich plötzlich richtig verstanden gefühlt haben. Nicht nur durch diese sehr authentisch, schlimmes Wort, aber durch diese authentische Art der Dreien, sondern auch natürlich durch die Texte und Themen.
Ja, klar, natürlich. Es gibt da auch, das werden wir gleich in unserer beliebten Szeneliste sehen, es gibt natürlich sogenannte Fuzzy Edges. Also wir reden jetzt nicht nur über die reinen Pop-Produkte, sondern gibt es natürlich auch Einzelfälle, die wo die Mitglieder selbst ihr Material geschrieben haben und die viel glaubwürdiger waren. So. Also es ist uns ja auch ein Anliegen, euch an gute Musik zu erinnern.
Genau, wir spielen aber nichts, das wir völlig scheiße finden.
Genau.
Sei denn, es war so erfolgreich, dass man nicht drum rumkommt,
nicht zu erwähnen. Kommt, genau. Wir machen vielleicht mal einen kurzen historischen Abriss, wo dieses Genre überhaupt seinen Ursprung hat, wenn man es dann als Genre bezeichnen kann. Das geht nämlich schon 100 Jahre zurück. Ursprünglich, also sein Ursprung findet das in weiblich besetzten A Cappella-Chören im US-Jazz der 20er. Die erste richtig weltbekannte Gruppe aus dieser Zeit waren die Andrew Sisters und die kennt ihr auch, weil immer wieder mal deren Song, ein jiddischer Song auf jiddisch gesungen, der Song Bei mir bist du schön, immer mal wieder in Filmen und Dokumentationen vorkommt. Das habt ihr sicher schon mal gehört. Der war damals für ein jüdisches Musical geschrieben. Die hat noch einen weiteren Hit, der hieß Rum and Coca-Cola. Das finde ich schon mal nicht schlecht. In den 50ern gab es dann die Cordettes, die hatten Mr. Sandman und Lollipop. Das sind ja auch Evergreens, die es bisher gab. Und dann in den 60ern natürlich der große Durchbruch dieses Marktsegments. über die ganzen Soul-Nummern, die mehrheitlich ja von Motown damals kamen, also diese...
Also aus Detroit heraus.
So. Genau, diese mehr oder weniger austauschbaren Gruppen, weil bei Motown war ja so, da gab es so ein großes Songwriter-Duo, die Holland-Brüder und der Dozier und die haben...
Dexter Holland, der Typ
von The Offspring? Nein.
Sein Opa?
Ich glaube auch das nicht. Aber, wahrscheinlich haben die alle niederländischen Ursprung zumindest. Die haben mehr oder weniger alle, das war so eine Hitch Schmiede. Die haben Fließbandarbeit, Hits für alle diese Künstler geschrieben. Es war mehr oder weniger eine Band oder so ein Kollektiv, die da in diesem Hitsville-Studio war, um das alles aufzunehmen. 24 Stunden Betrieb, die wurden regelrecht verheizt, die wurden auf Tour geschickt, schnell wieder zurück, völlig ausgelaugt, dann waren schon die nächsten Songs vorbereitet und geschrieben, die mussten es nur noch mal singen, um dann gleich wieder auf Promotour zu gehen.
Also purer Kommerz sozusagen.
Absoluter Kommerz. Da war, das hat sich dann mit so, es gab natürlich da auch Aufnahmen von Marvin Gaye und so, What's Going On, also große sozialpolitische Statements, die wichtig waren, aber sonst war das eine reine Popschmiede natürlich. Auch wieder... Das Image der Schwarzen, das da verkauft wurde, war ja auch so gedacht, um das einem weißen Publikum gefällig und verständlich zu machen. Also, dass man die alle immer in Anzüge gesteckt hat und alles so und so ein Bildungsbürgertum-Touch irgendwie gegeben hat. Und ganz viele von denen aber sagen, dass die aber eigentlich so aus dem Ghetto kamen und dass das damals noch nicht so selbstverständlich war. Aber das war so, dass so wollte man den Schwarzen halt auch sehen.
So ein bisschen wie sich Malcolm X, wenn das nicht zu weit führt, am Anfang gegeben hat. Ich habe neulich erst einen Film gesehen, wo er erst versuchte ja, sich im Grunde an das Outfit und Gestus und Habitus der Weißen anzupassen.
Genau,
also die Haare heller gefärbt.
Genau, hat anerkannt zu werden, um überhaupt Gehör zu finden. Und so war das damals auch so eine Form von Autorassismus und zugeschriebenem Rassismus. Also einfach möglichst brav halt auch einfach rüberkommen und diesem Image des wilden Schwarzen und so diesem ganzen Kack irgendwie zu widersprechen. Also, und es hat aber auch funktioniert. Also das kam ja sehr gut an in der US-amerikanischen Bevölkerung. Also was auf Motown kam, ist ja bis heute im Pop-Konsens in den USA. Und da kamen ja auch tolle Sachen raus. Das kann man gar nicht, also das Supremes ist ja eine gigantische, also wie viele herausragende Songs gab es von den Supremes? Die Marvelettes damals, Martha and the Vandellas, das waren die Girl-Groups, die es damals gab. Auf anderen Labels kamen dann die Ronettes, hinter denen ja Phil Spector war mit seiner unfassbaren Frisur, dieser Killer, die auch die Crystals hatte mit der Do Ron Ron, auch ein toller Hit. Oh und Gott, die Ronettes natürlich Be My Baby, der unter Umständen beste Song überhaupt. Also sagen Brian Wilson, Paul McCartney, besser geht's eigentlich. Kommt die Shangri-Las, Leader of the Pack, so das erste Mini-Musical in Songform. Die Shirelles, Will You Still Love Me Tomorrow und die Flirtations. Niemand kennt die Flirtations. Die Flirtations sind aber eine ganz, ganz tolle 60er Soul-Girl-Group. Die haben einen Weihnachtssong, der war damals nur eine B-Seite, hat keiner gekauft. Christmas Time is Here Again. Der schönste Weihnachtssong überhaupt. Es ist nicht mehr lange hin. In einem halben Jahr ist schon wieder Weihnachten.
Schöner als Last Christmas.
Last Christmas, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist es geht nicht besser. Das ist der ganze Zauber von Weihnachten eingefangen in einem Song. Christmas Time is Here Again von The Flirtations. So, das waren die 60er. In den 70ern.
Waren ja auch die Anfänge von den The Bands, wie man hier nachhören kann.
Ja, aber natürlich auch The Beatles, The Kings,
naja,
The
Who,
The Rolling Stones, weiter. Klar. Das war ja auch so ein Revival dann in den 70ern. Die Pointer Sisters, die auch erst in den 80ern wirklich groß wurden. Die Three Degrees mit ihrer Schmalzette, When Will I See You Again. In den 80ern dann Bananarama, die zumindest noch so, die eine klassische Girlband waren. Und die anderen großen Bands aus den 80ern, die nur aus Frauen bestanden, die Bangles oder die Go-Go's oder so, da muss man schon wieder aufpassen, weil die haben ihr Material auch oft selber geschrieben und haben vor allem die ganzen Instrumente selber gespielt. Also das geht dann eher wieder so in Richtung Hole und Dreamwife. Ein absurdes Beispiel aus den 80ern war noch Vanity Six, diese Band von Prince, die der zusammengestellt hat, weil es ihm immer wichtig war, auch mal selber so der Mastermind hinter einer Band zu sein. Nur so auf sexy gemachte Frauen, die auch eigentlich immer nur über Sex gesungen haben. So,
das war von Männern
platziert. Von Prince, alles von Prince natürlich geschrieben und gemacht. In Deutschland in den 90ern, aber vor allem natürlich die Band Tic-Tac-Toe.
Über die wir gleich ausführlich sprechen werden, bevor wir jetzt bei den 90er Girlbands angekommen sind. Girl Groups, Entschuldigung, wir müssen uns selbst korrigieren.
Genau, so, wir kommen zu unserer Liste. Wie nennen wir die denn überhaupt? 10 herausragende Girl-Group-Songs aus den 90ern?
Herausragend, besten ist vielleicht ein bisschen zu absolut, aber...
Ja, aber eigentlich schon.
Wichtigsten, ja. Nennenswertesten, bekannt sind sie ja allemal, alle genau. Sehr.
Und an denen könnt ihr nämlich auch gleich so eine Entwicklung absehen. Also, dass die noch am Anfang der 90er viel, viel glaubwürdiger waren und auch nicht von entsprechenden Girlgroups kamen, also so wie wir sie gerade eben definiert haben, sondern durchaus von Girlbands, also Gruppen, die aus keinem Castingverfahren zusammengefunden haben, ohne alberne Tanzchoreografie, nichts gegen Tanzchoreografien, aber ihr wisst, was ich meine, die ihre Texte noch selbst geschrieben haben und so, aber so wahnsinnig erfolgreich waren, dass dadurch eben alles dann so krass kommerzialisiert wurde und immer weißer und immer mehr Plastik wurde und als sich erst dann eigentlich zu dieser Definition, mit der wir hier arbeiten wollen, gefunden hat in der zweiten 90er Hälfte. In der ersten 90er Hälfte waren Popbands, die nur aus Frauen bestanden haben und sehr groß waren, nämlich noch viel viel unabhängiger, viel viel echter, viel realer. Und die mit der Gruppe, mit der wir ansteigen wollen, war in vielerlei Hinsicht Pioniere in ganz vielem. Also nicht nur, was irgendwie Women in a Band irgendwie darstellt, sondern vor allem auch, was Hip-Hop ist, was man, was ja bis heute ein krass männerdominiertes Genre ist, aber eine der aller ersten und wichtigsten und größten und besten Rap-Bands, die es gab, war natürlich Salt and Pepper.
Yes.
Let's Talk About Sex, ein gigantischer Hit, leider nicht von der Band selbst geschrieben, sondern von ihrem Entdecker Herbie Azor, der war...
Also doch irgendwie wieder Männer im Hintergrund.
Ja, aber natürlich in dem Fall ja, aber trotzdem ging es da einfach um drei selbstbewusste Frauen, die über Sex rappen und über safer Sex und über die Gefahr von AIDS und alles, wo das alles noch so wahnsinnig stigmatisiert wurde. Also das muss man schon mal sehen, dass sowas einfach ein riesen Hit in Deutschland war, wochenlang Nummer 1, in den USA nur Platz 13, die waren da wahrscheinlich wieder zu frigide, aber in Europa ein riesen Hit. Der, was heute immer noch ein Skandal war, und auch einer der allergrößten Rap-Hits der Zeit. Also ein gigantischer Move. Und die hatten ja auch, Salt and Pepper hatten ja eine riesen Karriere. Die werden auch im Laufe der nächsten Songs, die wir haben, immer wieder mal auftauchen. Enorm wichtig für die Entwicklung des Genres Rap. Und es ist sehr bedauerlich, dass es sowas in der Form einfach auch nicht mehr gibt oder lange Zeit nicht mehr.
Obwohl es ja damals auch direkt kommerziellen Erfolg hatte. Also schon ihre Single Push It war ja schon 1989 für einen Grammy nominiert.
Genau. Später von TikTok gesampelt.
Auch da.
Leck mich am ABC.
Was für ein Kreis. Das war der erste Grammy-Jahrgang, wo Rap als Kategorie mit aufgeführt wurde.
Ja, schau.
Gewonnen haben sie nicht, sondern es war Young MC mit Busta Move. Mhm. Aber sie wurden wahrgenommen und
erfolgreich. Ja, klar, riesig. Also das neben Run DMC und so und Public Enemy, die große Ende der 80er, Ende der 90er, die große Rap-Band, die hat nur als Frauenbestand. Ja. Also es war am Anfang war diese Genre noch viel, viel ausgeglichener. Also heute freut man sich ja schon, wenn es mal sowas wie Sixten oder sowas irgendwo hinschaffen oder so. Das ist ja alles, also vor allem in Deutschland ja krasse Kerle nur die ganze Zeit und ultra Machos, ja. Also das darf man nicht vergessen, dass was der MC Light oder Queen Latifah am Anfang auch, dass das mehr oder weniger ein 50-50-Game war. Das dann aber halt auch schnell sehr kommerzialisiert wurde.
Ja.
Wir kommen weiter in unsere Liste. Wir bleiben in den frühen 90ern. Aus dem Jahr 1992, Right Here von SWV. An denen ist lustig, dass SWV eine Abkürzung ist für Sisters with Voices. Wenn die Spitznamen der Bandmitglieder genommen hätten, nämlich Touch, Lily und Coco, dann wäre es wieder TLC gewesen. Die kommen nämlich auch gleich. So, das war der Song, der die Leider Band auch vergeben. In Deutschland gebreakt hat. Erst die vierte Single aus ihrem Album damals und ein Remix. Ist nämlich ein Mashup mit Human Nature von Michael Jackson. Deswegen wahrscheinlich auch so krass erfolgreich. Es gab noch einen Remix nur für England, auf dem Pharrell schon gerappt hat. 1992. Also wie lange der schon im Game ist auch unglaublich.
Wie alt war der denn da?
Da war der wahrscheinlich noch sehr jung. Aber Pharrell ist auch viel älter, als man denkt. Das sieht einfach immer nur so fantastisch jung aus.
Ne?
Ja, ja. Der, also wenn du mir jetzt sagst, der ist kurz vor 50, dann glaube ich dir das sogar.
Ja, das bestimmt.
Obwohl er echt nicht danach aussieht. Mit der großen Karriere hat es dann zumindest in Europa nicht geklappt. Und in den USA ist es mittlerweile, sind die natürlich auch in so einer Recyclingwelle. Letztes Jahr haben die dann sogar, also das ist dann schon fast wieder Verzweiflung, aber wenn es ihnen Spaß macht, mit Salt and Pepper gemeinsam eine Fernsehsendung gemacht, Ladies Night. Also man schaut natürlich dann, wo man bleibt. Ich warte ja immer noch sehnsüchtig wirklich auf das Salt and Pepper Comeback.
Und der Song von, also Right Here, spätestens beim Refrain hat ihn ja jeder im Ohr.
Ja.
Als ich ihn jetzt nochmal gehört habe für die Sendung, klang er mir aber auch sehr 80er-mäßig fast schon.
Ja, ne? Eben also wegen, so wegen Human Nature von Michael Jackson.
Genau, also ich dachte da auch an Nene Cherry und sowas, ne? Und
ja, ja.
Nene, 92 was, ne?
Ja. Nene, Cherry. Nene. So, jetzt kommen wir zur größten US-amerikanischen Girlgroup der frühen 90er.
Der Wahnsinn.
Gewaltig. Da könnte man Bücher drüber schreiben. Da muss man sich jetzt echt kurz fassen. Es geht natürlich um, wir haben es ja gerade eben schon erwähnt, Tender Love and Care, TLC. Das hatte wohl jeder noch im Ohr, einer der größten Hits der 90er. Die hatten davor schon 5 fette Hits in den USA, das war aber erst der Durchbruch bei uns. Wie kam es zu diesem Namen? Das ist auch ganz lustig. Also auf der einen Seite diese in den USA gewöhnliche Abkürzung für Tender Love and Care. Allerdings hat das hier auch was mit den Initialen zu tun. Da war in der Ursprungsbesetzung, ursprünglich ist diese Band Second Nature und hat bestanden aus 3 Mitgliedern, aus einer Tion, einer Lisa und einer Crystal. So, das war TLC. Diese Crystal, mit der haben sie es allerdings nicht lange ausgehalten und dafür kam eine Rosanda rein. So.
TLR.
Dann konnten sie den Namen aber nicht mehr behalten und haben dann einfach gesagt, so, wir tun jetzt so, als wäre dein Spitzname Chili. Also die musste praktisch dann immer umbenannt werden.
Okay.
Und so hatten sie wieder das C für die Chili. Und die Lisa, die kennt man ja vor allem für ihren Spitznamen Lisa Left Eye Lopez. Woher kommt dieses Left Eye eigentlich? Weil sie mal von einem Mitglied von einer Boyband, von New Edition, dieser Band, in der Bobby Brown war, also der späte Ehemann, und der Untergang von Whitney Houston. Der
Schambolzen.
Genau, der hat sie mal dafür, Michael Bivens hieß der, und der hat sie mal dafür gelobt, dass sie so ein tolles linkes Auge hätte. Naja, was fällt denn dir zu Waterfalls ein, Fabian?
Ja, war definitiv der größte von vielen, den sie hatten. Mhm. Also mit Creep hat sie eigentlich angefangen.
Red Light Anfang Special.
91 schon.
No Scrubs.
Waterfalls No Scrubs waren die Riesendinger in Deutschland. Ja. Das war total erfrischend und erleichternd. Das war so völlig positiver Vibe. Nicht, dass man von denen jemals was anderes erwartet hätte. Aber was mir höchstens dazu, nicht höchstens, sondern neben vielen anderen Dingen auch noch einfällt, ist, da hatten wir auch drüber gesprochen, dieses Video.
Ja, ja, dieses mit diesen CGI-Effekten.
Das hatte ich so ein bisschen, dass du gesagt hast,
wird ich fand, da waren die ja in diesem Wasserfall und die waren ja dann selber so als Wasser, wie sie da getanzt haben, so wie man damals halt noch animiert hat. So, das sah eigentlich so aus wie der T-1000 in Terminator. Und ich konnte mir das nie ansehen. Mir wurde immer sofort schlecht dabei. Ich weiß gar nicht, was das für ein Effekt hat. Es gibt ja in dieser CGI-Welt diesen Effekt des Uncanny Valleys, dass irgendwas schon sehr menschlich aussieht, aber nicht ganz ist und dass es einem sehr unwohl dabei wird. Und irgendwie, ich bilde mir halt immer, wenn ich dieses Video gesehen habe, konnte ich am anderen Tag nicht in die Schule gehen.
Weil es mir das heißt schlecht Uncanny gefunden. Valley. Okay,
genau.
Ich habe gedacht, das ist so ein Blick in einen Raum voller Ungewissheit, wo ich weiß, was da passiert. Und ich dachte, du meinst diese andere Art von typischen 90er-Videos damit, wo alle in so einem illuminierten, glitzernden Raum stehen. In Jamiroquai-Videos war das nämlich auch der Fall.
Ja.
Und ich glaube, Missy Elliott hatte sowas mal und da ging vor einem Jahr oder so ein Meme rum. Mhm. Remember those 90-Videos? Und dann war das eigentlich ein Blick nur in so eine Käsereibe rein. Weil die auch so aussieht.
Weil die alle in diesem, ja stimmt, Virtual Insanity von Jamiroquai war auch sowas.
Ja.
Da wurde es mir auch immer schlecht. Vielleicht mag ich auch einfach die Farbe Grau nicht. Die war
bei beiden sehr, aber auch geil. Da haben
sehr prägend.
Videos reingezogen. Das Geile fand ich bei denen auf das Artwork, so von der ersten Platte noch. Das ist ja, da sieht man, dass man im Fernsehen sozialisiert wurde. Das waren so die 90er für mich. Diese bunten, weiten Klamotten.
Genau.
Das ist aussieht wie der Fresh Prince von Bel Air.
Die erste TLC noch, genau. Genau.
Richtig.
Die waren halt auch so dankbar, weil es halt auch so Skandale bei denen gab. Also diese Left Eye, das war ja so die Rebellin der Band, die hat mal ihrem damaligen Freund, weil er sie angeblich verkloppt hat, völlig zu Recht die Turnschuhe angezündet, in der Badewanne, also sogar noch kontrolliert. Trotzdem ist dieses hat das ganze Haus dann Feuer gefangen, das ganze Haus wird irgendwie abgefackelt. Mit denen ist halt auch einfach viel passiert, also bis zu dem tragischen Unfalltod von dieser Left Eye Lopez im Jahr 2002, den man übrigens bei YouTube sehen kann. Also bitte? Also der, die Beifahrerin.
Diesen Autounfall.
Genau, die Beifahrerin hat sie mitgefilmt und man sieht, wie sie da fahren und irgendwie reden und dann, glaube ich, Gegenverkehr kommt. Genau. Und wie der Film dann abreißt. So.
Scheiße.
Also, das muss man sich nicht unbedingt anschauen.
Und da war gerade ihr zweites Soloalbum, wenn ihr machen, ne?
Genau. Da war eigentlich so der Move, dass man sie als Solokünstlerin macht. Die hatte ja auch, da gehen auch die Parallelen wieder zueinander, 2000 schon einen Nummer-1-Hit in England mit der Mel C von den Spice Girls, Never Be The Same Again. In Deutschland auch eine große Nummer. Die wollte man eigentlich aufbauen als Solokünstlerin. Mit TLC ist es dann nicht mehr großartig weitergegangen. Die haben mehrere Comeback-Versuche, auch ganz komischer Art. Die
hatten also ein Album kam ja direkt noch.
Genau, mit Songs kam noch. Genau. Und dann war es vorbei. Also die konnte man ja auch nicht ersetzen. Dann haben sie so 10 Jahre später versucht, mit einer Fernsehsendung ein neues Bandmitglied zu casten. Are You The Girl? Das war zumindest so die Prämisse dieser Sendung. Aber am Schluss haben sie dann gesagt, ja, wir können die Lisa sowieso nicht ersetzen. Dann gab es nur so eine gemeinsame Single mit der Gewinnerin, einer sogenannten Tiffany Oh So Crispy Baker.
Was für ein Name.
Das wäre ein unglaublicher Name. Also natürlich ein Spitzname, aber immerhin. Und die Single, die ist dann noch nicht mehr in Amerika in die Top 100 gekommen. Also dann gab es 2017 noch ein Album, das dann wieder TLC hieß, wie man es ja dann oft nach so einer langen Pause macht, nochmal so ein Empowerment-Titel, so Wir sind TLC, auch wenn das L nicht mehr irgendwie dabei ist. So Comeback-Alben heißen ja oft genauso wie die Band, wenn es nicht das Debütalbum sowieso schon war. Und da gab es dann also ein grauenhaftes Artwork, nur mit so einem Schriftzug in ganz grellen Farben. Und für den Europamarkt gab es dann noch eine zweite CD dabei, wo neu aufgenommene Versionen ihrer alten Hits drauf waren. Also das ist dann schon wirklich fast wie so Oldie-Bands einfach noch touren. Also sich ja dann wirklich verramschen. Also,
leider ja, aber das ändert nichts daran, dass sie die best-selling American Girl Group of all time sind.
Selbstverständlich.
Und also, second best worldwide nach den Spice Girls.
Warum du das auf Englisch sagst?
Weil ich mir aufgeschrieben habe, kopiert irgendwo her und gar nicht weiß, was ich eigentlich sage. Ich wollte uns so ein bisschen so einen internationalen Anstrich geben für die 3 Hörer, die vielleicht aus Versehen aus Brasilien, Südafrika oder Kanada zugeschaltet haben.
In unserem Auslandsfunk. Genau. So, wir bleiben in den USA. Wir reden über eine Band, die eigentlich so, die man durchaus in einem Atemzug auch mit Salt and Pepper nennen kann, die von Anfang an auch dabei waren, allerdings kein Rap-Trio, sondern ein reines Vocal Harmony-Trio. Viele Hits auch schon davor, aber den wir jetzt anspielen, war der auch in Deutschland der allergrößte war. Don't Let Go von On Vogue. What's it gonna be?
Don't Let Go, En Vogue. Stefan hat es gerade schon gesagt, ihr kennt es alle. Dieser Song ist im Oktober 1996 erschienen. Mhm. Und zwar auf dem Soundtrack von Set It Off. Hast du den gesehen?
Nein.
Mit Queen Latifah und Jada Pinkett Smith.
Ja,
Das ist gemeint, dass sie erst sagen, genau, die Frau von Will Smith. Das wurde sie dann irgendwann, sie war vorher schon eine renommierte Schauspielerin. Ja. Zur Einordnung hilft vielleicht trotzdem. Über die habe ich übrigens gelesen, dass die auch, ich wusste es nicht vorher, in einer Metal-Band singt oder gesungen hat.
Echt?
Wicked Wisdom. Die waren mal als Support für Seven Dust unterwegs und haben beim Ozzfest 2005 sind sie aufgetreten.
Wow.
Also ich habe es noch nicht angehört, aber unbedingt nachholen.
Das will ich mir nachholen. Ja. Was man auch nachholen muss, wollte ich bei der Anmoderation noch sagen, wer es nicht weiß, es gab ja einen gemeinsamen Song von Salt and Pepper und On Vogue, What a Man,
genau.
Was mehr oder weniger ein Remake ist von dem obskuren 68er Oldie, What a Man von Linda Lindell. Hört euch das mal an, das ist eigentlich identisch.
Aber erfolgreicher in der neuen Version.
Viel erfolgreicher, ja. Und ein großartiger Song natürlich in beiden Fassungen.
In Set It Off ist deswegen auch doppelt interessant für diese Folge hier, weil Frauen darin die Hauptrolle spielen. Sie werden zu Bankräuberinnen. Also nicht, dass ich das gut heißen möchte, dass irgendjemand Banken ausraubt. Aber wenn dann
Frauen, ja.
Also im Grunde ein sehr feministischer Actionfilm, weil die Frauen darin so ein bisschen aufbegehren und sich nicht mit ihrer Unterdrückung abfinden wollen, leider eben nur mit den falschen Mitteln. Den Figuren darin geht es nämlich heute noch so wie viel zu vielen Frauen. Also die eine wird vom Chef aus der Bank geworfen, weil in dem Falle, weil sie einen der anderen Bankräuber flüchtig kannte, mhm, natürlich dann gleich verdächtig ist. Die drei anderen, die haben unterbezahlt beim Reinigungsdienst gearbeitet. Die eine ist lesbisch, die andere alleinerziehende Mutter. Also alle haben so ihre Stereotypen, leider ihre Stereotypen, aber auch ihre Päcklein zu tragen. Ja. Die dritte pflegt ihre Eltern und den jüngeren Bruder und alle sind chancenlos und eben auch Opfer von Rassismus und Sexismus. Mhm. So, und dann rauben sie halt diese Bank aus. Wie gesagt, das ist so, ist kein Weg. Ich, ne, don't try this at home, kids.
Ja, ja.
Aber ja, die Band selbst, du hast gerade selbst schon gesagt, gibt es seit, also En Vogue, seit 89 in Oakland, eben durch ein Casting tatsächlich aber auch, mhm, entstanden. Ihr Debüt, Born to Sing, war gleich Grammy nominiert 1990, 7 Alben und das letzte oder aktuellste, Electric Café, erschien 2018. Das war das erste seit 14 Jahren.
Ja, es hat aber auch kein Mensch mehr
interessiert. Genau, 2 von 3 Gründungsmitglieder sind dabei noch gewesen und sie sind auch auf dem The Big Day, dem Album von Chance the Rapper, zu hören.
Mhm.
So, also es gibt schon auch eine Brücke ins Heute, aber trotzdem waren sie natürlich diese Band von damals.
Mein Lieblingshit von denen war Free Your Mind.
Free Your Mind.
Unglaublich, da gab es sogar, das hatte dann auch so ein Crossover zu uns Rock-Dudes rüber, weil es dann noch einen Metal-Mix gab mit wirklich saufetten getarnt. Das lief auf MTV immer ganz spät und hat eine der unglaublichsten Harmoniefolgen überhaupt in der Bridge. Hört da mal rein, ich habe es mir aufgeschrieben, bei Sekunde 54, immer so unmittelbar vor diesem Refrain kommt eine, das ist kaum zu glauben, wie, was man aus Harmonien machen kann, wie man drei Stimmen so zusammenpacken kann.
Und was ihr auch noch kennt, ist natürlich My Lovin', You're Never Gonna Get It.
Oh ja, natürlich, klar. En Vogue. So, jetzt, wie gesagt, die sind schon mal durch ein Casting entstanden und jetzt kommen wir wirklich in die fette Kommerzwelle der Girlgroups, so wie wir sie heute immer noch kennen. Und wir fangen an mit der allerfettesten überhaupt, die auch
dem
nie wieder
eingeholt werden kann. Dem Song dieser Folge des Genres von allem überhaupt.
Genau, wir müssen ihn gar nicht anmoderieren, wir machen es trotzdem. Die Spice Girls, Wannabe. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
Make it last forever, friendship never ends.
Mein Gott, ja, also bei den Spice Girls müssen wir uns jetzt eigentlich kurz fassen. Ein gigantisches Phänomen, das größte britische Pop-Phänomen seit den Beatles. Auch völlig rein in diese Britpop-Zeit natürlich. Also ich erinnere nur an das Union Jack Live von Jerry Halliwell. Die Parallele zustand auf einer anderen Bühne, Noel Gallagher mit seiner Union Jack-Gitarre. Also die haben das Ganze, die waren hier wie Mr. Bean. So diese britische Kulturexport in den 90ern. Mit diesem Film dann auch noch, der nicht schlecht war. Das möchte ich nochmal sagen. Es war auch so ein Versuch, nochmal so ein Beatles-Film zu sein. So ein Help-artiger Film. Bin ich damals extra in die große Stadt München gefahren aus meiner Provinz, um mir diesen Film anzuschauen und fand den ganz toll. Ja, ich war aber auch großer Spice Girls Fan, weil ich so das Gefühl hatte, da bist du wirklich Teil einer Bewegung. Das ist so groß. Also die 90er waren ja auch sehr, sehr flüchtig und sehr viele One-Hit-Wonder und so. Und da hatte man einfach so das Gefühl, da passiert irgendwas weltweit. Das ist so wie bei Beatlemania dabei sein. Das ist irgendwas, das ganz viele Menschen begeistert. Völlig zu Recht auch. Also Wannabe ja einer der perfektesten Popsongs überhaupt. Erstaunlich bei den Spice Girls ist, wie kurz die dann letztlich auch irgendwie aktiv waren. Also Wannabe ist erschienen im Juni 96 und die letzte wichtige Single von denen, passenderweise Goodbye genannt, ist schon im Dezember 98 erschienen. Mhm. Danach gab es dann noch ein Album, das hat dann aber schon nicht mehr funktioniert, hat auch in so einem Charts-Wettrennen gegen Westlife dann verkackt. Die werden großer Name in unserer nächsten Folge sein. Also das waren gerade mal so 2,5 Jahre, wo die wirklich kulturprägend waren. Ist aber, wie wir im Laufe dieses Podcasts sehen werden, auch bei den meisten Bands eigentlich der Fall. Also länger, es gibt diese magische Grenze von 3 Jahren und danach kannst du immer noch so im Game dabei sein, bist aber nicht mehr so bestimmend. Also die wirklich imperiale Phase von solchen Künstlern ist sehr schnell immer vorbei. Nirvana gab es letztlich ja auch nicht länger. Aus anderen Gründen, aber die hätten, oder Oasis oder so. 2,5 Jahre wirklich so tonangebend und dann noch Around.
Also ihr Erbe trägt so schon länger als das eigentliche Wirken.
Das genau, hätte. Genau. So. Also die gab es nur ganz kurz. Und wie groß die waren, kann ich vielleicht auch in einer kurzen persönlichen Anekdote erzählen. 98 war ich bei Rock im Park, da ist man nicht an den Ring gefahren, sondern in viel näher liegenden Park und da wurde auf der Hauptbühne durchgesagt. Für mich, ja genau, also für Leute, die näher am Ring leben, im Norden Deutschlands natürlich nicht, aber im Süden ist man in den Park gefahren und da wurde auf der Hauptbühne durchgesagt, dass Jerry Halliwell gerade eben die Spice Girls verlassen hat. So, das war so wichtig, da wurde natürlich auch viel gelacht, so, da waren dann, keine Ahnung, 60.000 Leute und so und ja, was das ist jetzt für News, aber das wurde als so wichtig
geachtet. Dass überhaupt dort stattfand.
Genau, das muss man den Leuten jetzt mitteilen. Damals natürlich auch keine Smartphones, wusste noch keine und da war einfach so, das sind jetzt Break Breaking News. Das ist wie Wahnsinn. 9-11, so das Pop. Das kann nicht sein. Das war eigentlich so groß wie, vielleicht nicht mit so dramatischen Konsequenzen, wie der Ausstieg von Robbie Williams bei Texas. Aber das auch ein Vorgriff auf die nächste Folge. Und jetzt versuchen wir mal ein kleines Experiment. Es geht nämlich seit Jahren in der Redaktion von Musikexpress geht ein Graben hindurch, was denn der beste Song der Spice Girls sei. Ich bin absolut der Meinung, dass es Wannabe ist. Unsere Kollegin Annette Scheffel ist da allerdings ganz andere Auffassung.
Der Graben geht aber auch nur durch euch beide.
Durch uns beide. Wir hatten lange Zeit eine schöne Bürogemeinschaft und wir haben uns, sind uns ganz schön in die Haare gekommen über diese Streitfrage. Deswegen finde ich es unabdingbar, Annette jetzt auch in diese Sendung reinzuholen. Wir rufen dich einfach mal kurz an.
Hallo.
Hallo Annette, das ist der Stefan.
Und der Fabian.
Hallo.
Wie schon angedroht, du bist jetzt live, mehr oder weniger, live in einer Aufzeichnung unseres Podcasts.
Herzlich willkommen bei Never Forget, dem 90er-Podcast mit Annette Scheffel.
Ihr hört Annette Scheffel.
Hallo.
Wir reden gerade über die Spice Girls.
Ja.
Und kennst du, ne?
Da sind wir ja nicht unbedingt einer Meinung.
Nee, also in vielerlei Hinsicht ja, aber in einer Hinsicht gar nicht.
Was ist der beste Song der Spice Girls, Annette?
Auf jeden Fall Say You'll Be There. Das ist so klar.
Warum?
Es ist einfach, also Wannabe ist großartig, aber Say You'll Be There ist halt einfach nochmal so viel besser. Also vor allem auch, weil das wahrscheinlich so der Song ist, wo sie es am besten hingekriegt haben, halt auch so Soul- und Funk-Einflüsse irgendwie in ihre ja sehr poppige Mischung zu kriegen.
Und diese zwei Zeilen Rap.
Ja, und vor allem halt auch, es ist ja, Wannabe hat ja schon ein gutes Video, aber Say You'll Be There hat halt einfach das beste Badass Spice Girls Video.
Da, wo sie in der Wüste sind mit diesen Boomerangs.
Ja, wo jeder dann so eine Ninja-alter Ego hat, so Trixie Firecracker als zum Beispiel Jerry.
Als ob die nochmal alter Ego gebraucht hätten.
Genau, die noch mehr Spitznamen vertragen würden.
Ja, aber da sind sie halt so Kämpferinnen, die in der Wüste Männer entführen und sie auf das Dach ihres Autos fesseln und so.
Ah, so wie so 60er-Sexploitation-Videos. So Faster Pussycat, Kill Kill und so. Ich möchte eine Anekdote erzählen, dass Annettes Begeisterung für diesen Song so weit geht, dass auf meiner Hochzeitsparty, vielleicht erinnerst du dich, Fabian, irgendwann Wannabe lief und Annette zum DJ-Pult ist und das in Say You'll Be There verwandelt hat.
Ja. Oder spiel irgendwas anderes, spiel AC/DC, Hauptsache nicht diesen Song.
Also sie ist ja auch der Meinung, dass Wannabe ein großer Song ist.
Ja, genau. Aber Say You'll Be There ist halt noch besser. Gerade dieses Wochenende habe ich meinen Geburtstag gefeiert und da habe ich Happy natürlich Birthday. Say You'll Be There gespielt von den Spice Girls. Und da meinten wieder zwei meiner Freunde, das ist der beste Spice Girls Song, oder? Und ich so, ja!
Endlich versteht mich jemand.
Deswegen sind
endlich
das ja auch
normale Leute. Okay. Und wenn du in einem Satz sagen müsstest, warum die Spice Girls so wichtig sind bis heute, wie sie waren und wie sie sind. Welcher wäre das?
Ich glaube, weil sie es geschafft haben, Feminismus in eine sloganhafte Verpackung zu packen. Klingt jetzt nicht gut, aber ist immer noch ein Satz. Also für viele Leute einfach zu verdauen war und halt trotzdem der Kern der Message war halt noch da. So, du als Frau, deine Freundinnen sind wichtig, lass dir von Typen nicht alles gefallen. Also es war ja alles da drin. Es war bloß nicht von einer Ideologie so richtig geprägt, sondern es war halt was Sloganhaftes, was ja wiederum halt zum Pop sehr gut passt. Ich glaube,
vor allem also für junge Menschen. Also junge Menschen brauchst du mit keinen Theorien oder so kommen, aber du warst ja wahrscheinlich dann ein sehr junges Mädchen und so und dem bringt man natürlich sowas leichter bei. Genauso wie man einen Song wie Imagine natürlich sehr, sehr leicht fast wie ein Kinderlied hält, damit der halt einfach die Leute erreicht. Also vor allem halt junge Leute.
Ja, eben genau. Also für mich war, also ich war halt als Wannabe rauskam 10, da war natürlich einfach nur dieses Girl Power, yeah. Das habe ich halt verstanden, so das hat mir halt irgendwas gesagt, natürlich. Ja.
Also du würdest sagen, die Spice Girls haben dein Leben auch mitgeprägt, oder? Dein Selbstverständnis und so.
Ja, auf
sehr
jeden
gut.
Fall. War also ja auch damals tatsächlich so die erste große Girlband, ne? Nachdem so jahrelang gab es halt immer nur irgendwie Boyband. Und da gab es halt irgendwie mal ja auch diese vier sehr verschiedenen Frauen. Da hat man halt immer auch als junges Mädchen sich halt irgendwie seine so raussuchen können, die man cool fand.
Welche war denn deine?
Ja, immer unentschieden zwischen Sporty und Scary Spice. Ich wollte immer eine Mischung zwischen den beiden sein.
Scary Spice, finde ich, hatte zumindest dann den besten Solo-Hit mit I Want You Back mit Missy Elliott.
Ja.
Besser als alles von Mel C, obwohl Mel C natürlich dann viel, viel größer war.
Scary war Mel B, ne?
Genau.
Die fand ich auch am coolsten.
Ja.
Es ist aber auch eben, weil das der beste, also die beste Stimme hatte eigentlich Mel C und den besten Sing-Part hat sie wiederum in Say You Be There am Ende.
Und so dann schließt sich der Kreis der unseres Anrufs. Annette, vielen Dank fürs Mitmachen. Natürlich. Und für deine professionelle Einschätzung.
Danke.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Annette Scheffel, sehr, sehr geschätzte Kollegin vom Musikexpress. Wir machen weiter in unserem Countdown und kommen jetzt mal zu was, wo ich vermuten würde, das haben 100% von euch noch nie gehört. Bei mir war es auch nicht bekannt. Aber wir müssen ja auch mal über unseren westlichen Tellerrand hinausschauen. Wir schauen nach Asien. Da kam es gleichzeitig mit den Spice Girls eine Band, eine Girlband auf, die auch zusammengecastet wurde aus einer Schauspielschule mit dem Ziel der Plattenfirma, die japanischen TLC zu werden. Wir reden über Band, die heißt Speed und das war ihr Durchbruchshit Body and Soul.
Ja, hast recht, kenne ich nicht.
Noch nie gehört, aber es klingt so, als hätte man schon mal gehört, weil es halt auch sehr New Jack Swing und so beeinflusst
und
war.
Und man wundert sich kurz, dass man die Sprache nicht versteht.
Genau, genau. Was ja aber bei Macarena auch kein Problem war.
Stimmt.
Die haben es nicht weltweit geschafft, aber es sind zumindest, ich glaube, bis BTS aufkam, waren das die erfolgreichste Musikgruppe ganz Asiens. Die haben in 3 Jahren 20 Millionen CDs da verkauft. Das muss man sich mal vorstellen. Waren ursprünglich auch 9 Mitglieder. Wurden dann zusammengeschrumpft auf 4. Aber das ist nochmal so ein eigenes Phänomen, wieso so viele Bands aus dem asiatischen Raum immer gleich so viele sind.
Mhm.
Wird mal
mehrere Persona anzubieten?
Es gibt diese, ja, obwohl die, ja, vielleicht, wo, also da kenne ich mich nicht gut aus. Also oft schauen sie auf so Fotos ja auch sehr, sehr uniform aus. Mhm. Also die Spice Girls, vielleicht haben die alle verschiedene Charaktere oder so, aber oft sind die dann immer alle so in weiß gekleidet oder so. Wie Westlife oder so, da gab es ja auch keine so wirklichen Figuren. Mir hat mal jemand gesagt, dass es die Theorie gibt, dass da wahnsinnig viele CDs einfach verkauft wurden und dass es vor allem in Japan so diese Sammelkultur so wichtig ist, dass man all diese Alben, so zum Beispiel wie das zweite Album von Rammstein, Sehnsucht, das kam ja auch mit verschiedenen Covers raus, mit den einzelnen Bandmitgliedern. Nee, Quatsch, da konnte man sogar das Booklet so falten, dass immer jemand anders vorne drauf war. Aber ihr kennt dieses Phänomen, dass so die, keine Ahnung, die Andi-Version ist und eine die Tommy-Version bei so Boybands, wo dann immer nur einer vorne drauf ist.
Auch bei Vier gewinnt, dem Debüt der Fantastischen Vier,
konnte man so falten, glaube ich. Genau. Und dass man in dem Fall, dass die Sammelwut da so groß ist, dass man dann einfach ein Album 8-mal kauft. Also je mehr Bandmitglieder du hast, desto mehr Platten kannst du verkaufen. Mhm. Weil, also die haben dann alle die identischen CDs zu Hause, aber halt immer mit einem anderen Cover. Weiß nicht, ob das stimmt, ist nochmal ein Thema für eine andere Folge. Genau, das waren Speed, Body and Soul. Jetzt geht's zurück nach Europa zu einem der nervigsten Radiohits der späten 90er. Eternal, I Wanna Be The Only One. Das war Eternal, ein Duett mit Baby Winans. Der meistgespielte Song im europäischen Radio 1997, eine der radiofreundlichsten Songs überhaupt, also voller Hooklines, also ein Refrain-Part jagt den nächsten, also man kann sich dann alles dran erinnern und war eigentlich so ein 90s-Update von 60s Soul. Sowas hätte auch schon bei Motown erscheinen können und ist so gesehen eigentlich ein Äquivalent zu Britpop, also einfach was es vor 30 Jahren schon mal gab, nochmal neu machen. Die wurden auch zusammengecastet in dem Versuch, sowas wie On Vogue zu sein für den europäischen Markt. Und bis heute halt die üblichen Reunion-Versuche, die kommen dann, treten dann so Comeback-Shows in England auf und dann gibt's mal wieder hier eine Mini-Tour, wo aber nur noch 2 der Originalmitglieder dabei sind und so. Krebsen auch so vor sich hin. Das ist was man über die nächste Band nicht behaupten kann. Ich glaube, die sind alle ganz gut saturiert, zumindest ein Mitglied der nächsten Band hat eine Karriere hingelegt, von der jeder, der in einer Boy- oder in einer Girl-Group war und das beinhaltet Robbie Williams und George Michael, nur träumen kann. Wobei, größer als Michael Jackson war sie nicht. Der war ja auch erstmal in so einer Band. Aber sagen wir mal, das weibliche Äquivalent zu Michael Jackson.
Sie könnte es immer noch werden.
Sie könnte es immer noch werden, genau. Michael Jackson kann es nicht mehr werden. Sie könnte immer noch größer als Michael Jackson werden. Und das fände ich in vielerlei Hinsicht sogar gut. Wir reden von Destiny's Child.
Say My Name, der beste Song, hast du gerade gesagt, Stefan.
Vor allen Dingen,
auch der erfolgreichste. 1999 erschien die Single. Die Band gab es schon viele, viele Jahre länger. Und es ist eben die Band, da sprechen wir gleich noch kurz drüber, aus der die gigantischste Solo-Karriere hervorging. Mhm. Sie wurden gegründet 1990 unter der Ägide eines gewissen Matthew Knowles.
Ja, wer war das
wohl? Wer den Nachnamen schon kennt, könnte drauf kommen. Die hießen damals noch Girls Time, mit Y geschrieben. Mhm. Und die Mitglieder waren damals 9 Jahre alt.
So wie Thymian, oder wie?
Ja, ich dachte auch Thymian, aber ich glaube, es sollte
das sein. Das wäre dann auch wieder Spice Girls.
Oh. Aber ich glaube, Thymian schreibt man doch eigentlich mit TH.
Ich glaube, mit TH, aber dann auch mit Y.
Ja, genau. Aber hier ist ohne H, also wahrscheinlich einfach Zeit.
Genau, wie H-Blocks mit X.
Oh Gott, ja. Ihr merkt, die H-Blocks erwähnen euch auch immer mal wieder, aber reden nie weiter drüber. Hat einen Grund wahrscheinlich. Es soll jetzt aber auch mit Destiny's Child nichts zu tun haben. Die Mitglieder, genau, damals 9, sie hießen Latavia Robertson und Beyoncé Knowles.
Die ursprünglichen, ja. Die haben sich ja dann oft auch...
Genau, ganz viele Wechsel. Erst kamen die Schulfreunden hinzu, Kelly Rowland und Latoya Luckett. Mindestens Kelly Rowland kennt ihr alle
noch. Die ist geblieben, ja.
So, und der erste Song hieß Killing Time. Krasser Titel, finde ich. Für so
Thymian umbringen.
Ja, genau. Und der erschien 97 auf dem Soundtrack von, weißt du es?
Nee.
Men in Black.
Echt?
Mhm.
Ah, krass. Okay, das wusste ich nicht.
Ja. Und genau, der Rest ist Popgeschichte. Ne?
Also, der Rest ist Geschichte, ja.
Es gab dann Single-Produktionen von Wyclef Jean, No, No, No.
Der Remix, this is the Remix.
So, genau, Radio, es gab Part 1 und 2 oder wie das hieß von
No, genau.
Richtig, genau.
Teil 1 nie kannte, so wie Another Brick in the Wall von Pink Floyd.
Stimmt, stimmt, genau. Das zweite Album 1999 hieß dann The Writings on the Wall und da war dann auch Say My Name drauf. Mhm. Und es gab
ja so fette Hits später, Independent Women, auch Part 1.
Die kamen dann vom Soundtrack von Drei Engel für Charlie.
Genau.
Ja. Und natürlich 2001 noch, dann nach den 90ern, Survivor.
Survivor, genau.
Riesending auch. Ja. 2005 haben sie sich aufgelöst, Destiny's Child, und Beyoncé, die als einzige von Anfang bis zum Schluss dabei war, ist jetzt auch die mit der größten Solo-Karriere. Wahnsinn, also auch darüber könnten wir, glaube ich, mit Annette nochmal ein Telefongespräch führen, machen wir jetzt nicht.
Ja.
Wahnsinnig wichtig für die Popmusik, für Frauen im Pop, für Feminismus. Sie hat auch zufälliger oder nicht ganz unzufälligerweise einen der größten Rapper der 90er geheiratet.
Mhm.
Und ja, also das wäre eine halbe eigene Folge wert.
Ja. Was ich bei ihr nicht verstehe, ist, muss ich sagen, bei aller Begeisterung, dass die auch bei diesem, kennst du diesen DJ Khaled?
Der ist so einer der ersten Influencer, Instagram.
Genau, der selber Musiker ist, obwohl er natürlich, also eigentlich kein Musiker ist, und alle möglichen Leute der Welt immer für seine Platten irgendwie als Feature-Gäste irgendwie bekommt, aber halt auch so Sachen vom Stapel lässt wie wie sage ich denn hier, dass das auch noch Kinder zuhören können? Also, dass gewisse sexuelle Spielarten er von einer Frau erwartet, obwohl er das bei einer Frau nicht machen würde. Mhm. So, was viel mit dem Mund zu tun hat und so. Mhm. Also, ein unerträgliches Statement und so. Und trotzdem hat der dann ein Beyoncé-Feature und so. Also, ich weiß dann auch nicht, wie das dann zusammenpasst, dass er sich vor große Feminist-Letter irgendwie hinstellt.
Ja.
Und so einen Typen unterstützt und so. Der dann auch, ich glaube, der hat die Geburt seines Sohnes auch irgendwie gesnappt, sagt man das so, auf Snapchat oder so, also live im Internet übertragen und alles.
Wann
so.
War denn die Geburt? Wann war denn die Geburt? Anhand dessen kann man ja erahnen, welches Social Media Tool gerade groß
ist. Das war auf Snapchat. Ich weiß nur nicht, wie man das sagt, wenn ich das nicht nutze. Snappt man dann oder Snapchattet man oder keine Ahnung, so hat er das in dem Fall gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass seine Frau schon auch irgendwie cool damit war, aber trotzdem, also das. Das ist doch echt sowas Intimes. So. Ja. Und er dann auch, der überhaupt keine Schmerzen dabei bei all dem irgendwie hat und eigentlich nur so dabei ist, der dann auch nur irgendwie seine Like-Zahl sieht oder so. Also im wichtigsten Moment seines Lebens und mit Sicherheit schmerzhaftesten Moment seiner Frau. Also, naja.
Der hoffentlich war es wenigstens abgesprochen.
Genau. Wir gehen zurück nach Europa und kommen zu den All Saints. Auch viele große Hits. Die All Saints waren auch konzipiert nach dem Riesenerfolg der Spice Girls. Da springen wir gerade in der Zeit etwas zurück. 97 war das schon. Also Spice Girls 96, 97 dann All Saints, Never Ever und I Know Where It's At und alles so. Die waren dann für eine Zielgruppe, die nicht mehr so, Spice Girls war wirklich für Kinder. Also wie Annette ja auch gerade meinte, sie war 10. Und bei den All Saints, da war man dann schon so, so junge Teenager oder so. Sagen wir mal 12, 13 oder so. Wo man, die hatten auch viel mehr so Hip-Hop-Elemente dabei. Die waren schon mal etwas cooler.
Hören wir erstmal kurz rein, oder?
Ja, selbstverständlich. Never Ever von den All Saints, die große Ballade. Schade ja, finde ich, dass man nicht den Song Pure Shores hier aufnehmen kann. Shores ist auch lustig, weil es ja auf Bayerisch Furz heißt.
Wie bitte?
Ja. Ein Schaß auf Österreichisch.
Und will ich auch nicht.
Pure verstehen. Shores von den All Saints war aber leider 2000 aus dem The Beach Soundtrack von William Orbit produziert.
Und wir sind ja hier sehr
dogmatisch. Wir sind sehr, sehr wie 90er, genau. Wenn euch das gefällt, gibt es vielleicht noch Nuller Soundtrack und dann kommt ja Pure Shores von den All Saints. Gab es auch gar nicht allzu lang. Lustig finde ich nur, das ist jetzt etwas biografisch, aber das drängt sich ja wirklich auf, dass da waren zwei Schwestern dabei, die Appleton Sisters und die Nicole von denen, die hat Liam Gallagher geheiratet und die Natalie Appleton, die hat den Liam Howlett von The Prodigy geheiratet. Aber dass die beide mit zwei so riesigen Pop-Liams zusammen waren.
Und mit solchen Egos an.
Mit solchen Gigantomanen. Bei einer hält die Ehe noch bis heute. Von Liam Gallagher hat sich Nicole allerdings scheiden lassen, nachdem er ein Kind mit einer Journalistin gezeugt hat in USA. Die haben einen gemeinsamen Sohn, der Gene heißt und der ist heute Model. Und sie war davor mit Robbie Williams zusammen und das führt zu einem bis heute währenden Streit, zum Twitter-Streit, also diesen idiotischen, mit Rechtschreibfehlern versehenen Liam, also der Trump des Britpop, der sich nur noch über Twitter mitteilt und ähnlich idiotisch da unterwegs ist, er bis heute irgendwie denkt, er muss Robbie Williams nochmal eins reinwürgen.
Ich werde ja den All Saints eine ganz andere Sache niemals verzeihen.
Bitte?
Ja, Under the Bridge Cover.
Oh, Chili Peppers, ja. Da war natürlich, also war auch klar, woher der Wind weht. Also halt, auch, also halt einfach cool sein wollen so und sich in so, eine, so diesen Indie-Anstrich geben.
Ja, aber damit
ist das wirklich cool.
Das war ja auch schon dann kein cooler Szene-Hit.
Nee, aber das war so ein Crossover-Hit, den kannte man auch als Pop-Fan und dann nochmal so leicht aufge-R'n'B'd. So, aber als Chili Peppers-Fan fand man das wahrscheinlich nicht gut.
Nee, das hatte auch, also, das war kein 1:1-Cover, das war schon eine eigene Version. Fand man dann aber auch doof, weil es so eigen war. Also, sie hätten nichts richtig machen können, wahrscheinlich ja. damit mit dieser Nummer, außer dass es auch sich wieder gut verkaufte. Dass das nämlich nicht so peinlich war, naja. Die haben sich zweimal aufgelöst und seit 2013 wieder
genau. zusammen. Genau, immer wieder mal so Comeback-Versuche, die ja alle leider nicht funktioniert haben, obwohl es gar nicht so schlecht war. Also man kann echt auch viel gute Sachen über die All Saints. Ich habe eine Best-of von denen, All Saints, All Hits. Da sind tatsächlich nur Hits drauf. Black Coffee, auch ein toller Song.
Und jetzt gerade ganz aktuell, also im April 2020, haben sie sich wieder eines Covers angenommen. Message in a Bottle mit Sting zu Corona-Zeiten.
Eieiei, das will ich mir, glaube ich, nicht anhören.
Nee, ich habe es gemacht und wieder.
Ich packe ja Sting nicht.
Das könnt ihr nachhören in Folge 1 von genau. Never Forget 90er Podcast. Stefans Abneigung für Sting.
Da bin ich aber nicht allein. So, jetzt nochmal ganz ans Ende des Jahrzehnts eine Girl Group, die mir durch und durch unsympathisch war, aber die so groß dann auch waren, die hat man heute aber, glaube ich, wirklich vergessen, obwohl die so groß waren. Die haben sich nicht gehalten, obwohl die nur fürs Radio, aufs Radio getrimmte Hits draußen hatten, sind die, glaube ich, nicht, dass die heute noch irgendwo im Radio zu hören sind.
Wir sagen mal nicht, wie sie heißen, sondern spielen diesen Song an und gucken, ob ihr drauf kommt. Ruft uns an. Na, habt ihr es erkannt? Wir ja, weil wir uns das vorher schon mal gehört haben. Die Band heißt Bewitched. B mit Sternchen. Genau. Witched. Blame It on the Weatherman, 1999.
Völlig unnötige Sternchen. Was für ein idiotisches Sternchen. Also das war, glaube ich, auch nur so wie dieses Apostroph in NSYNC oder so. Oder
dieser Stern. Keiner sollte weiß, wo man ihn richtig
genau.
hinsetzt.
Wo muss das überhaupt hin, genau. Bei Guns N' Roses ist es übrigens nach dem N. Und bei NSYNC ist es vor dem N.
Mit großem N, aber bei Guns N' Roses, ne?
Ja, genau, das ist wichtig.
So. Genau, jetzt, Stefan hat eben schon von unserem Countdown einläutend erklärt, ja, dass die 90er mit Girlgroups und Girlbrands, wie auch immer man das nennt, relativ politisch und wichtig anfingen. Und dann wurde es auch immer so ein bisschen egaler, je mehr man auch hier nach Europa geht.
Wo immer wir jetzt industrieller, sind. Immer mehr zusammengestellt.
Genau, immer weißer halt auch, immer austauschbarer.
Immer weißer, ja.
Und Bewitched, das war, falls ihr es nicht wisst, ihr müsst es auch nicht unbedingt wissen, wie sagst du, eine irische Gruppe. Das war die vierte Single von ihrem Debüt in UK, natürlich Platz 1. Mhm. Das ist ja auch, das kann man jetzt geiler Scheiß finden, das ist einfach ein wahnsinniger Ohrwurm, man kriegt das Ding nicht raus.
Ja.
So,
4 Nummer 1 jetzt hatten die damals. Da hieß es schon immer, dass die den Rekord der Spice Girls, die, bei denen ja alle Songs in England Nummer 1 waren, außer Stop und dann noch so ein Comeback-Song zum Best-of damals, 2007 war das, glaube ich, Headlines in Klammern, Friendship Never Ends, die haben nur auf Platz 11. Sonst war alles von den Spice Girls Nummer 1. Ein unglaublicher Rekord. Und da hieß es bei Bewitched, dass die da auch hinkommen werden. Und ich hatte so Angst, dass die jetzt nur nicht das Erbe der Spice Girls zertrümmern mit diesem wahnsinnig langweiligen Radiosound.
Wahnsinnig langweiliger Radiosound ist ein gutes Stichwort, denn bei dem Song, Blame It on the Weatherman, wie auch bei, auch wenn man über die All Saints mehr Gutes sagen kann, wie auch bei den All Saints und einigen anderen Songs des Genres, muss ich sehr an meinen damaligen Lokalradiosender denken.
Bitte?
Da muss ich jetzt kurz mal ausholen, aber jeder, der aus NRW kommt, wird, glaube ich, wissen, was ich meine. Also ich bin am Niederrhein groß geworden, da gab es Antenne Niederrhein. Mit Sitz in Kleve, da habe ich übrigens mein erstes Praktikum im Medienbereich gemacht. Vielen Dank und viele Grüße nochmal. Das hat mir sehr geholfen. Ich bin dort gleich als Musikreporter durch die Decke, ich mache das so Anführungszeichen, gegangen. Man hat mich schnell zum Bizarre-Festival geschickt, was damals in Wetzlar Bruch auf dem Flughafen war, weil ich der Einzige in der Redaktion war, der die Guano Apes und JJ72 unterscheiden konnte.
Ihr also wisst, dass man Weezer schreibt wie Weezer, nur ohne R. Haben wir jemals Weezer da geschrieben? Ich stelle mir das immer vor, dass Weezer da mit dem Tourbus hinfahren und an diesem am Stadtschild praktisch vorbeikommen und sich drüber freuen.
Weezer ist dieser kleine Flughafen, der in Klammern hinter dem Namen Düsseldorf steht und alle, die da ankommen, sich ärgern, dass sie noch eine Stunde bis Düsseldorf fahren müssen. So, ich habe einen Onkel, der in Weezer wohnt und in so Familien-WhatsApp-Gruppen grüßt er immer mit die zwei Weezer.
Die zwei Weezer.
What? Aber ich werde es ihm nie erklären, weil das ist
ja.
Das ist schwierig. So, das nur am Rande. Ich sage das deshalb, weil Antenne Niederrhein ein Teil von den NRW-Lokalradios ist, die damals um die 45 Lokalradios unter sich hatten. Also die Mantel-Redaktion aus Oberhausen hat im Grunde ganz Nordrhein-Westfalen mit Musik beschallt, mit Musik, die genauso klang wie dieser Song. Also völlig egal und austauschbar.
Ja.
Sehr nett, es ging um diese positive Klangfarbe, man wollte niemandem wehtun.
Genau.
Die Lyrics so dürften auch nicht zu negativ behaftet sein.
Ein Dudelfunk, wie Ronan Keating. Oder
genau, das lief da alles.
New Radicals oder so. Blah.
Über die kann man aber noch mehr Gute sagen. Aber ja, richtig, genau. Und nicht das wegzudenken, dieser Song wie viele andere. Und man hat das aber gehört, weil es auch, Stichwort, wenn man gerade kein MTV Viva hatte, es gab auf Antenne Niederrhein immer samstags die, so die Chart- oder Hitshow und hat man halt sich immer angehört, was gerade in den Charts war. So, und also gerade so auch Anfang der 90er, ne, wo es wirklich noch nicht viele andere Quellen gab.
Ja, ja.
Und dann ist man da eben groß geworden, das lief ja auch im Radio immer von Mutti und Papa und Tanten und Onkel, wenn man irgendwo hinfuhr im Auto. Ja, so.
Dem Weze.
So, und im Nachhinein muss ich sagen, also dann lieber 100-mal hintereinander Natalie Imbruglia, die dort auch lief, aber deutlich sympathischer war, als das hier.
Ja.
Natalie Imbruglia übrigens ja auch zusammen gewesen mit Daniel Johns, dem Silverchair-Sänger. Hört euch die letzte Grunge-Folge an, dann wisst ihr, über wen wir da reden. So. Und woran ich immer auch denken muss, aber was ich mich frage, bei diesen Girl-Groups und diesen austauschbaren Dudelfunk, es gab ja sehr viele Solo-Female-Acts in den 90ern. Also da könnte man eigentlich auch eine separate Folge zu machen. Also von so Schmachtfetzen wie Celine Dion und Mariah Carey, die es ja auch schon vorher gab natürlich.
Ja, ja.
Madonna gab es immer noch. Dann kam halt Shania Twain, Alanis Morissette, Sheryl Crow, Whitney Houston immer noch, Sade, Annie Lennox. Vieles davon lief auch auf Antenne Niederrhein und Co.
Ja, aber vieles davon ist ganz, ganz toll.
Voll, genau. Ja. Ich werte das auch gerade gar nicht.
Nee, klar, aber ja, das
war also Annie Lennox so vor allen Dingen. Das war so, das lief da alles. Jennifer Lopez später, Christina Aguilera, Britney Spears, Missy Elliott, Death Ray, ist also unglaublich, kannst du ewig weitermachen.
Ja.
So, und jetzt sind wir im Grunde damit eigentlich schon beim Ende unserem groben Überblick der Girlgroups der 90er. Wer auch groß war, in den Ende der 90er, eher Anfang der Nullerjahre, waren dann ja so Frauen wie Anastacia, Shakira, Pink, die wurden ja mal quasi übernommen sozusagen. Und apropos Pink, die möchte ich jetzt kurz nur dazu nutzen, um überzuleiten zu zwei oder drei Bands, die man eigentlich hier mit erwähnen müsste. Aber wir machen es jetzt nicht ausführlich, nur ganz, ganz kurz, weil sie nicht so richtig 90er sind. Es gibt einmal die Pussycat Dolls, die gab es nämlich seit Mitte der 90er. Es gab schon eine Band namens Pussycat in den 70ern aus den Niederlanden, auch eine Girlgroup. Und Pussycat Dolls gab es seit 95, gegründet von, hättest du es gewusst?
Nein.
Ich hab's dir vorher gesagt.
Nein.
Gegründet von Christina Applegate, Stichwort Dumpfbacke.
Oh, schrecknette Familie.
Schrecknette Familie. Wusste ich nicht, das war damals ein Tanz- und Musikensemble. Christina Applegate übrigens hat es ja geschafft. Sie hat viele gute Filme und Serien danach gedreht. Aktuell Dead to Me übrigens kann ich empfehlen, ist ganz gut. So, das, was man dazu aber sagen kann, ist so 90s in a nutshell. Ne? Also die Pussycat Dolls, wenn man online nach ihre Beschreibung nachliest, heißt es, die vornehmlich in Unterwäsche- oder Pin-Up-Kostümen auftretende Tanzgruppe trat seit 1995 regelmäßig in Johnny Depps Viper Room auf.
Mm.
Das ist ja dieser legendäre Schuppen von ihm. Mm. Genau, und 2003 gab es eine Revue in Las Vegas mit Gaststars, mit Pink, deswegen komme ich eben drauf, Christina Aguilera und Gwen Stefani. Und Gwen Stefani hat dann auch diese Band oder diesen Act ein Plattenlabel empfohlen, weil sie Potenzial darin sah für eine Band. Und die Band, die wir jetzt als solche kennen oder kannten, die gab es eben erst später. Die erste Single erschien 2005 mit Busta Rhymes. Und es gab eine Reunion 2019. Die sollten auf dem wegen Corona abgesagten neuen Festival in München auftreten, diesem Super Bloom, diesem Lollerableger.
Mhm.
Wo ich auch zweimal hingeguckt habe, wie passen die denn da rein? Aber hätte ja eine große Tanzshow.
Anything goes.
Genau. Und dann haben wir ja noch Atomic Kitten. Und die man auch denkt,
ja,
aber dann
aber auch
nicht
erst
so
Nuller, ne?
denken will. Die wurden 98 gegründet, und zwar von OMD, der beiden Mitgliedern.
Echt?
Mhm.
Aha.
Ja, wusste ich vorher auch
das
nicht.
Das wusste ich nicht.
Und die haben auch die Songs geschrieben anfangs, aber der erste Hit von denen, der richtige, Hole Again, der erschien halt 2001, sowie deren unsägliches Bengel-Cover, Eternal Flame.
Oh ja, genau. Und The Tide is High gab's auch noch.
Ja, ja, stimmt, genau. Also nett, ein bisschen langweilig, die Mitglieder kannte man auch nicht so richtig, nur die eine von denen, Heidi Range, stieg später bei den Sugar Babes.
Ja, und das ist natürlich ganz schlimm, dass die Sugar Babes erst, Overlord, ihr erst 2000 einen Hit hatten und somit auch nicht in diese Sendung passen, weil das also eigentlich die beste Popband der Nullerjahre.
Aber, das ist vielleicht noch das Interessanteste bei Atomic Kitten, ihr Titel hieß, der Titel ihres Debüts lautete Right Now.
Mhm.
Und das ist ja auch der Songtitel von Heim, einer aktuellen Girlband. Und man schlägt so ein bisschen die Brücke zu dem Song Right Here, den wir am Anfang gehört haben. Wenn wir es ein bisschen konstruieren wollen.
Und Right Here, Right Now vom Fatboy Slim und so.
Sowieso.
Und es gab noch so einen Song von Jesus Jones Anfang der 90er, da ging es sehr, sehr viel drum, einfach Be Here Now. in den 90ern.
Oder wie Lotto King Karl sagte, Beer Here Now.
Beer Here Now,
war das Lotto King Karl oder war das jemand anders?
Doch, das war der, glaube ich.
Okay. Ja, was kam dann? Jetzt sind wir schon in den Nullerjahren. Dann kam im Grunde nur noch Casting-Bands, über die wir einfach schon sprachen. Es gab in Deutschland super erfolgreich die No Angels.
Yeah.
Es gab Bro Sis. Nicht mehr ganz so erfolgreich. Die sollten als so eine Art Fugees installiert werden. Hat ja auch nicht so ganz geklappt. Ne?
Ja, kommerziell natürlich schon.
Ja, mal. Anfangs genau. Dann später Monroe's Prelude, das Sammer Jonah. Kennt ihr noch wer?
Nee.
Last Ketchup. Und so, aber da sind wir schon wieder im anderen Jahrzehnt. Wer sich aber jetzt wundert.
Wieso heißt dieser Ketchup-Song? Entschuldigung, das hat echt überhaupt nichts mit unserem Podcast. Wieso heißt der Ketchup-Song Ketchup-Song? Da geht es doch überhaupt nicht um Ketchup.
Hatten wir nicht in der.
Die ganze Band heißt Last Ketchup.
In einer vorherigen Folge hatten wir doch über Songs gesprochen, deren Titel nicht im Song vorkommt.
Ja, aber da ist es sogar, die ganze Band kommt da nicht vor. Das ganze Konzept dieser Band, alles war mit Ketchup und in diesem Song geht es überhaupt nicht um Ketchup.
Kann man bestimmt sehr leicht rausfinden, wenn wir es vorher hätten rausfinden wollen.
Hätten wir wollen. Ja. Wollen wir aber nicht. Will ich auch nach dieser Folge nicht.
Wir wollen nämlich noch ein bisschen Zeit haben, um mit unserem Stargast zu sprechen.
Oh, ja.
Wer sich nämlich jetzt wundert, ob wir nicht doch noch eine Band vergessen haben in diesen sehr maßgeblichen 90er Girl-Groups, haben wir natürlich nicht, weil die haben uns nämlich aufgespart für jetzt, für ausschließlich und ganz exklusiv.
Genau, es geht um Tic-Tac-Toe.
Ich bin die Scheiße, so richtig scheiße. Ich bin die Scheiße.
Scheiße.
Genau, erfolgreichste Girlband Deutschlands überhaupt, obwohl sie auch nur 2 Jahre in ihrer bekannten Formation gab mit Lee, Jazzy und Ricky, 2 Alben, Tic-Tac-Toe und Klappe, die zweite. Und bei dem zweiten Album, da waren die Skandale ja schon am Start. Also Da hieß es erstmal, dass die viel älter sind, als es eigentlich hieß. Dann hat sich der damalige Ehemann von Lee umgebracht. Dann gab es Enthüllungsberichte, dass Lee angeblich auch mal kurzzeitig als Prostituierte gearbeitet hat. Und da in diesen ganzen Medienwahnsinn kam dann dieses zweite Album Verpiss dich, warum? Das waren dann so die ganz, ganz, ganz großen Hits. 97, dann hat man vorhin schon angesprochen, diese legendäre Pressekonferenz in München, wo es nochmal darum ging, diese Band, die Einheit dieser Bands darzustellen, ist, wie wir alle wissen, in einem Skandal geendet. Vor laufender Kamera hat sich diese Band getrennt. Die Ricky wurde beschimpft und so, gegenseitige Anschuldigungen.
Ist nicht komplett auf YouTube oder sonst wo zu finden, glaube ich.
Nicht komplett. Nur Ausschnitte. Nur Ausschnitte, genau. Ah. Aber die sind ja legendär geworden. Also wie die aufeinander hergehen, dann, wie gesagt,
wenn einen Tag Freunde danach. Wären, ihr kennt das alles.
Genau. Kurze Zeit später wurde dann die Band nochmal umbenannt, da kam dann eine Sarah hinzu, Sarah Brahms, dann hieß die Band allerdings Sarah at Tic Tac 2, was gar nicht so unclever war. Ein durchaus funktionables Comeback mit dem Song Nie Wieder, danach durften sie sich dann richtig nochmal Tic Tac Toe umbenennen. Es kam nochmal ein Album mit dem genialen Titel Ist der Ruf erst ruiniert, hat aber dann nicht mehr so ganz funktioniert. Fabian, welchen Stellenwert hat ein Tic-Tac-Toe in deinem Leben? Wie hast du die erlebt?
Ja, also bei allem Respekt, keinen allzu großen, muss ich sagen. Also na klar hat man die mitbekommen, es gab ja keinen Weg drumherum. Radio, Bravo, Schulhof, wo auch immer.
Ja.
Ich fand die, und das, was ich jetzt sage, sagt in Wahrheit mehr über mich aus als über die Band. Ich fand die immer so albern bis nervig bis hin zu arrogant. Was natürlich völliger... Was heißt Bullshit? Das war mein Eindruck damals. Aber warum war der das eigentlich? Nur weil da selbstbewusst Frauen auftraten und auch Schimpfwörter benutzten, wären das Typen gewesen, hätte man irgendwie cool gefunden. Das
genau, cool, Axl Rose, so. Liam und
ja,
so.
Geil,
genau.
Mittelfinger. Ja, so, Fred Durst. War mir das, also 1996 war ich 15 Jahre alt, habe ich mich da schon in meiner Männlichkeit angegriffen gefühlt, unbewusst? Ich glaube nicht, aber irgendwann muss es ja gekommen sein. Und so wie mir ging es ja auch vielen. Und das war ja damals, es war ja ein Skandal, dass sie überhaupt Scheiße gesungen haben.
Ja, also ja, ich finde
die Managerin hat ja auch mal im Interview mit der Weiß vor ein paar Jahren gesagt, dass das ja auch sehr schwierig war, sie überhaupt im Radio zu platzieren, weil irgendwelche Radiomacherinnen und Macher gesagt haben, ey, würden wir gerne spielen, aber könnt ihr nicht irgendwie schreiben, ich finde dich doof. Nett oder doof? Oder
ich finde dich nett.
Ja, aber irgendwas austauschbar ist total harmlos. So, nein, können wir nicht, darum geht's. Und dann hat es ja am Ende doch funktioniert. Aber da sieht man mal, was das schon für ein Skandalpotenzial hatte.
Ja, ja,
alles. Da ist man noch gar nicht bei den eigentlichen Skandalen angekommen.
Da gab es die nächste Folge, war dann schon funky. Ich sitze auf deinem Schoß und kleine Träume werden groß, ich fühle mich funky. Also da ging es ja dann, also wie explizit ist alles auch schon, war um Erektionen und alles so. Viele Hits, die einfach wirklich stark waren. Es gab ja auch Bitte küss mich nicht, so gegen Pädophilie und alles so. Sowas gab es in Deutschland davor nicht.
Also du fandst sie gut?
Ich war nicht die Zielgruppe, ich war auch schon zu alt für die. Mich hat das aber durchaus beeindruckt, wie groß das angelegt war. Also dass das wirklich auch so eine Band von Bestand war. Damals war ja auch alles, gerade was so aus dem deutschsprachigen Bereich kam, waren ja Eintagsfliegen und alles so Wegwerfprodukte eigentlich. Da ging es um die schnelle Mark damals noch und da gab es wenig Pop mit einem gewissen Sendungsbewusstsein. Also die, abgesehen jetzt mal von den Ärzten oder so, aber jemand, der wirklich auch so, dem es darauf ankommt, so Kultur zu prägen oder die Jugend auch irgendwie so positiv zu beeinflussen und so und wie groß das auch alles irgendwie war, also wie aufwendig die Videos waren, also dieses Stop-Motion-Video zu Ich wäre so gern so blöd wie du oder dieses Zombie-Video Ist der Ruf erst ruiniert, was ja dann leider nicht mehr so gut funktioniert hat. Trotz der tollen Zeile Tic-Tac-Toe leben länger. Also es war auch gar nicht, also die Wortspiele waren auch oft einfach gut und jedes Video hatte so einen eigenen Look und es war sehr, sehr aufwendig und man hatte so das Gefühl so, das war halt auch eine Band von hier, so die haben in meiner Sprache gesprochen und so. Und man hatte aber das Gefühl, man muss sich dafür, also A, man muss sich nicht schämen und auch nicht für dieses Kleinbürgerliche, was viele andere Bands oder Gruppen in der Zeit hatten. Das hatte alles immer so was Spießiges und so. Bei denen habe ich mir gedacht, ja, so macht man das, so macht man Pop. So, also Pop, der im Gedächtnis bleibt, der Messages verbreitet und der sich auch selbstbewusst hinstellt und eine künstlerische Vision hat. Also wenn dann Pop, und damals war ich natürlich völlig anti-Pop als Pubertierender, aber ich fand gut, dass es diese Art Popband natürlich gibt. Also in vielerlei Hinsicht, dass da drei schwarze junge Frauen stehen und sich selbstbewusst als solche auch hinstellen und so, und feministische Texte von sich geben und so. Das fand ich als Produkt schon sehr beeindruckend.
Die aber ja auch, also sie sind die erfolgreichste Girlgroup Deutschlands, aber es gab ja auch wenig Konkurrenz.
Da gab es nicht viel, ja, genau. Und wenn, dann gab es dann auch nur so Bands, die dann in Soap Operas waren oder so. Und das war eher, auch wenn die bestimmt zusammengestellt waren, was man ja nicht so genau weiß, vielleicht sagt uns der Jazzy später mehr, man hatte schon das Gefühl, dass das einfach eine Gruppe ist, eine Einheit. So kurz diese Einheit dann natürlich auch war, aber auch diese Skandale, das muss man ja auch sagen, so schlimm wie das bestimmt für diese Band war oder sowas, aber da ist auf einmal was passiert. Also da gab es auf einmal eine deutsche Popband, wo es um Tod und Drogen und Prostitution und Streit und alles irgendwie so ging. Also sowas war man ja eigentlich nur von amerikanischen Rockbands gewohnt und so, dass sowas hier passiert, also dass das Schlagzeilen sind, dass das schulhofbestimmende Thema damals war, wie wird diese Band heißen, nachdem sie erstmal nicht mehr Tic-Tac-Toe heißen dürften. Das war ein Riesenthema bei uns so. Und auf einmal hattest du das Gefühl, da passiert was und ich kann es fast schon berühren. Also ich bin so ganz nah dran und man kann es jeden Tag in den Medien verfolgen. Sowas kannte man nur so aus dem Ausland. Das hat mich schon beeindruckt.
Und heute muss man ja sagen, wir sind einerseits zu alt, um das wirklich belegen zu können.
Ja.
Aber ich glaube, dass es heute auch kaum noch Bands und Acts gibt mit so einem Potenzial überhaupt in Deutschland.
Ja.
Weil also nicht nur so mit Potenzial für das, was sie standen, sondern auch diesen Skandal, diese Schlagzeilen, die du sagtest. Heute gibt es halt irgendwie Deutschrapper und Rapperinnen ein paar.
Zu denen hatten wir es ja vorhin schon. Also wir hatten ja vorhin schon irgendwie gemeint, dass, also diese Gruppe kommt, die gibt es auch nicht mehr, aber die wird ja immer im Vergleich dazu genannt, Sixten.
Ja.
Also das ist eine von wenigen All-Female, Rap-Gruppen, die es dann gibt, Duo in dem Fall, die, wie ich meine, ohne Tic-Tac-Toe in der Form auch nicht denkbar wären.
Und da bist du ja nicht alleine mit dieser Meinung.
Da
bin ich nicht
allein. Da rufen wir nämlich gleich nochmal, weil das vorher schon so gut funktioniert hat, mit Annette gleich mal noch eine Expertin an. Julia Lorenz, Autorin für den Musikexpress, ist sehr, sehr geschätzt. So, und die rufen wir jetzt einfach mal an und fragen sie ganz spontan, nicht abgesprochen, zu ihrer Meinung zu Tic-Tac-Toe und ihrem Einfluss auf das Hier und Jetzt.
Genau.
Hallo.
Hi, Julia.
Hier ist der 90er-Podcast.
Deine 90er-Boys. Fabian und Stefan.
Es geht um Girls.
Genau. Hatten wir ja schon mal angekündigt, wir würden dich gern kurz befragen zu deiner Meinung zu Tic-Tac-Toe. Wie fandest du die damals und was denkst du, was ist deren Einfluss auf die Gegenwart oder auf die jüngere Vergangenheit, sagen wir es mal so?
Man muss in dem Falle dürfen wir vielleicht auch sagen, wie alt du bist. Du bist nämlich deutlich jünger, du hast das ganz anders wahrgenommen.
Genau.
Genau, das wollte ich ehrlich gesagt gerade sagen. Oh, ich bin ja tatsächlich zarte 28 Jahre alt und als Tic-Tac-Toe quasi ihre Hochzeit hatten, war ich, glaube ich, entweder noch zu jung oder zu höflich oder beides, um das jetzt besonders prägend oder toll zu finden. Ich habe es natürlich irgendwie peripher mitbekommen, aber ich glaube, mir hat sich die Bedeutung von Tic-Tac-Toe erst so Jahre später erschlossen, als nämlich vor ein paar Jahren Sixten auf den Plan getreten sind. Das ist ja mittlerweile aufgelöst. Rap-Duo, da hatte ich auch mal im Musikexpress die steile These vertreten, dass denen Tic-Tac-Toe ja quasi so ein bisschen den Weg geebnet haben.
Ja.
Also ja, ich glaube, zu der These würde ich auch stehen, weil als Sixten damals aufkam, waren ja alles total baff, inklusive ich, was die beiden da gemacht haben, nämlich, dass sich da zwei Frauen, so zumal zwei Frauen of Color, rausnehmen, zu pöbeln, wie das sonst nur Männer machen, auch recht eindeutig so Stellung zu beziehen, Fragen von Selbstbestimmung, aber tatsächlich dann auch durchaus selbst sexistisch zu sein dabei.
Ja.
Und auch wenn das natürlich eine ganz andere Art von Rap ist und die aus einem ganz anderen Umfeld kommen, würde ich schon sagen, dass da Tic-Tac-Toe so eine gewisse Pionierarbeit geleistet haben. Ne? Also dass die halt eigentlich für die Zeit ja eine komplett irre Band irgendwie. Also die haben halt über Sex und Selbstbestimmung gesungen, ja auch über Verhütung. Aber haben sich halt trotzdem nicht so ganz einwandfrei so als Moralvorbilder, als so feministische Role Models geeignet, weil sie ja durchaus selbst in einige Richtungen ausgetreten haben und sich ja auch gar nicht so in so eine feministische Tradition gestellt haben. Es war halt einfach sehr, sehr, sehr undidaktisch und ja, so, weiß ich nicht, man könnte fast sagen, wir haben für so eine Art Frauenrecht auf schlechtes Benehmen so ein bisschen gekämpft und das finde ich schon sehr, das finde ich schon rückblickend extrem extrem fortschrittlich, ne? Und hatte, glaube ich, schon auch einen Einfluss auf viele Rap-Acts oder Pop-Acts, die dann später kamen, die dann auch viel später kamen, nicht so direkt danach, sondern ja, so in den vergangenen Jahren.
Aber würden das Rap-Acts offen zugeben, von Tic-Tac-Toe beeinflusst worden zu sein?
Das ist eine gute Frage.
Ob der Bones-MC sowas sagen würde?
Ja, ich, keine Ahnung, ich, bei Sixten könnte ich mir, ich habe da, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, ob die sich dazu jemals geäußert haben. Ich meine, wie gesagt, die kommen ja aus einer ganz anderen Richtung und Tic-Tac-Toe haben ja auch eine ganz andere Genese, sage ich mal. Und deshalb ist es eigentlich auch so ein bisschen schade, ne, dass die Band auch durch diese legendäre Pressekonferenz und ja teilweise eher so in Erinnerung geblieben ist und gefühlt ja so ein bisschen fast so als so ein Meme durch diese Pressekonferenz in Erinnerung geblieben ist und dadurch so diese Leistung, diese Pionierleistung hast so ein bisschen in den Hintergrund tritt, ne, in der Wahrnehmung.
Brillant zusammengefasst, Julia.
Wenn du eine Frage an
wirklich, also da fand ich jetzt ganz, ganz viel. Und auch dieses Recht auf schlechtes Benehmen, also tolle Beobachtung.
Wenn Typen pöbeln dürfen, dürfen das andere auch.
Ja.
Letzte Frage.
Genau, und das Ja, genau. Das muss ja auch nicht immer, irgendeinen Zweck haben und irgendeinen feministischen Auftrag haben.
Genau.
Und wenn du Jessie eine Frage stellen könntest, welche wäre das?
Das tun wir nämlich gleich.
Wenn ich Jessie eine Frage stellen könnte, dann wäre das, oh Gott, das ist jetzt natürlich eine sehr große Frage. Ich würde sie vielleicht fragen, ob ihnen damals selbst bewusst war, was sie da Krasses machen. Und ob ihnen, und ob sie sich irgendwie so groundbreaking dabei gefühlt haben oder ob sie vielleicht wirklich einfach junge Frauen waren, die gemacht haben, worauf sie Bock hatten oder vorgeblich gemacht haben, worauf sie Bock haben, oder ob sie sich gefühlt haben, als wird da gerade irgendwie, als passiert da gerade was was Revolutionäres oder irgendwie was was spätere Generationen beeinflussen konnte.
Das fragen wir.
Das werden wir gleich mal so weiterleiten. Julia, du musst los. Ich mache das jetzt mal so, ohne mich mit Thomas Gottschalk vergleichen zu wollen. Aber bei dem hieß es ja dann auch immer so, ja, die Jennifer Rush, die muss jetzt gleich wieder weg zum Flughafen. Die wollten eigentlich, glaube ich, einfach nur nie so lange in dieser Sendung sitzen bleiben.
Außer Tom Hanks, der musste bis zum Schluss
der bleiben. Der muss sich Sackhüpfen anschauen. aber du hast tatsächlich nur einen Termin. Danke, Julia, dass wir dich kurz anrufen durften für diese tolle Einschätzung.
Natürlich.
Wir bestellen schöne Grüße. Gerne.
Mach's gut, bis bald.
Alles
tschüss.
Klar, mach's
tschüss.
Gut, ciao.
So, und dann würde ich sagen, rufen wir jetzt einfach mal Jessie an, oder?
Machen wir. An der Côte d'Azur.
An der Côte d'Azur, wo sie mittlerweile wohnt. Weil wer kann, der kann. Wer in den 90ern Popstar war, der kann mittlerweile an der Côte d'Azur wohnen. Wir versuchen es mal.
Hallo,
Marlene. Marlene oder Jessie?
Wie ihr wollt.
Eine Marlene, eine Jessie.
Okay. Schön, dass wir mit dir sprechen dürfen. Hier sind Fabian und Stefan. Du hast unseren Anruf erwartet. Wir erreichen dich gerade in Frankreich an der Côte d'Azur, wo du lebst, seit wie vielen Jahren?
Nein, jetzt gerade bin ich in der Camargue.
Pardon, okay. In der französischen Südküste.
Genau.
So könnte es sein.
Aber so stellt man sich ja vor, dass jemand, der in den 90ern ein Popstar war, mittlerweile natürlich das Leben in Saus und Braus in Frankreich genießt.
Ja, natürlich.
Genau, Lavendel erntet.
Genau, guten Wein trinkt und so.
Genau.
Und
ja,
sich
so machen das guten Käse, guten Wein, aber das, bei mir liegt es eher daran, dass das familiär bedingt ist. Also ich komme ja, meine Mama ist Französin und die kommt aus der Camargue und mein Papa ist Deutscher.
Alles
und daher habe ich jetzt ein halbes Leben in Deutschland gelebt und den Rest mache ich jetzt.
Okay, alles
seit
klar.
Wann bist du komplett in Frankreich jetzt wieder?
Seit sechs Jahren.
Gut.
Okay, heute soll es ja eher um dein Leben noch in Deutschland gehen. Es ist schön, dass du dich überhaupt daran erinnern willst, weil viele Leute sagen ja auch so, ja, was interessiert mich, was damals los war. Aber was damals los war, ist fast 25 Jahre her und man erinnert sich ja immer noch dran.
Über 20 Jahre her.
Ja, 25. Also es ist ja unglaublich, dass was das für eine Reichweite hat, dass das nach wie vor immer noch jedem ein Begriff ist. Also dass ihr im völligen kollektiven Gedächtnis ja euren Platz da ergattert habt. Was ist denn, wenn du ganz spontan sein kannst, was ist deine allererste Assoziation, wenn du an deine Zeit bei Tic-Tac-Toe denkst?
meine allererste ist überhaupt die Begegnung, die ich hatte mit Claudia Burger und Ricky und Lee. Mhm. Weil ich bin ja relativ spät zur Band gekommen. Mhm. Die Band stand jetzt schon, also es ist ja die 90er-Band. Ja, also wir wurden nicht gecastet, aber wir wurden vom Fleck weg mitgenommen sozusagen von der Straße ins Studio.
Ja.
Also meine Begegnung mit Lee und Ricky und Claudia in einer Nacht, in der ich eigentlich eher feiern wollte.
Mhm.
Ich 6 Wochen später einen Plattenvertrag hatte. Also so ist es ja wirklich passiert. Also ich hatte nie die Ambition, Rapperin zu werden oder Sängerin oder irgendwas. Ich war eher im Tanzbereich tätig und irgendwann stand ich auf der Bühne mit dem Mikrofon und das hat ganz gut funktioniert, glücklicherweise.
Also du hast gerade gesagt, nicht gecastet, es ging trotzdem alles sehr schnell. Kannst du uns noch einmal abschließend erklären, was jetzt stimmt von dieser Hip-Hop-Festival-Legende und diesem Club in Dortmund?
Es ranken sich jetzt so viele Mythen um eure Gründung.
Die Legende stimmt, es war im Club in Dortmund. Ich habe damals, den gibt es immer noch, den DJ, der heißt jetzt Seven, damals ist der Sydney Fresh. Und war im Bereich Hip-Hop, Wagga und so immer unterwegs als DJ. Den kannte ich, seitdem ich 15 bin.
Mhm.
Oder war
Forever 15.
Und wir haben da immer ganz viele Dance-Kongos gemacht und haben gemacht. Und ja, habe ich auch Mola, in den Clubs habe ich Mola kennengelernt, Hathaway, Tyron, da sind so viele bei, wow. die damals im Rheingold in Düsseldorf abhingen. Mhm. Das war immer ein Donnerstagabend und an dem einen Abend brauchte er halt 2 Mädchen irgendwie für Dortmund und bin ich mit einer Freundin dann spontan hin, gab Geld. Jung, gründlich und wir brauchten das Geld immer. Und feiern umsonst war auch immer gut und ja, und dann war ich halt da und dann habe ich schon mal im Rheingold irgendwann gesehen.
Mhm.
Und dann kam Claudia auf mich zu, unsere Managerin, mit der ich immer noch heute eng verbunden bin und die auch eigentlich immer noch meine Sachen, die 3 Sachen, die vielleicht irgendwann mal kommen, regelt.
Mhm.
Und und das ist halt dann so passiert. Die haben mich gefragt, kannst du singen? Ich sage, nein, kannst du rappen? Ich sage, ich habe Rhythmus, ich kann sprechen, natürlich kann ich rappen. Und so ist es passiert. Und dann bin ich auf die Bühne. An dem Abend sollte ich die 4 Fingers eigentlich auftreten, die sind dann nicht gekommen. Wir haben dann irgendwie so ein bisschen spontan das Mikrofon genommen und haben Blödsinn gemacht.
Mhm.
Und und dann kam die auf die Bühne, hat die für die Scheiße gesungen.
Das gab es damals schon.
Das dann schon.
Oh, wow.
Es gab ein anderes Mädchen vor mir, es gab eine Jessie sogar vor mir.
Ach, die hieß auch schon so.
Ich glaube, ich weiß das gar nicht.
Ah, also wie bei TLC, da war das auch so.
Ja. Ja, weil das war so doof. Was die Wissen heißen, ich sage ja, ich heiße Marlene oder Malle, so hieß ich mein Leben lang. Ricky heißt ja nur, Ricky war ja nur mal ihr Spitzname, Ricarda, Ricky, Lee, ja, Liane, das war immer ihr Spitzname. Und dann kommt Malle, das ist ja nicht so gut gepasst wie Ricky Jazzy Lee. Und dann sagt sie so, was willst du denn von Jazzy? Ich sage, boah, ich liebe Acid Jazz, ich liebe Jazzy, ist völlig in Ordnung.
Jazzy Jazz and the Fresh Prince.
Genau.
Ah. Und dann ging wirklich alles ganz schnell.
Ich glaube, dass das funktioniert und dass wir am Ende 7 Millionen Platten verkauft.
Ja. eine Frage, wir hatten gerade eben noch eine Kollegin, die euch schon mal irgendwie so eingeschätzt hat für unsere Hörerschaft am Telefon und wir haben die gefragt, was wäre denn die erste Frage, die du jetzt Jazzy stellen würdest, das machen wir jetzt gleich mal etwas 5 Minuten verzögert. Die wollte gerne von euch wissen, die Julia, ob ihr euch damals bewusst war, ob ihr die Dimensionen dieses kulturellen Einflusses auch schon abschätzen konntet. Also wie politisch das auch war, was ihr gemacht habt, wie feministisch das war, welchen Einfluss ihr auf eine ganze Generation der Mädchen hattet.
Also weißt du, wie lustig das ist? Also wir überhaupt nicht, weil ich bin ja ein 70er-Kind. Ja? Ich bin 75 geboren, habe die 80er Jahre irgendwie mit Kindheit und Jugend verbracht und die 90er.
Ja.
Und wir waren so frei. Und also ich bin zum Beispiel groß geworden, ich habe einen älteren Bruder, der ist 4 Jahre älter als ich. Und meine Eltern waren angehende Hippies. Meine Mama hat damals im ersten Musical von Herr getanzt und
gesungen
in Paris.
Okay.
Mein Vater hatte in Stuttgart eine Diskothek, die hieß Peter Pan. Das war eine American, Black American Disco für die Army.
Ja.
Und ich bin mit Musik groß geworden. Und wir sind aber auch in einer Art und Weise groß geworden. Also ich durfte bestimmte Dinge nicht, aber nicht, weil ich ein Mädchen war, sondern weil mein Bruder einfach älter war. Also wenn der natürlich mit 14 irgendwie um 9 nach Hause musste ich halt natürlich mit 10 um 7 zu Hause sein oder mit 6
ja.
oder um 6. Und das, aber ich kannte nie dieses, also ich habe mir, bis ich zu Tic-Tac-Toe kam, nie einen Gedanken über Feminismus gemacht. Ich fand, die Feministinnen waren nicht rasiert und hatten Holzschuhe an, also so in der Form, ja.
Das siehst du heute wahrscheinlich halt anders.
Weil ich das einfach nicht musste. Und was ich so lustig finde, ist, darauf werde ich jetzt natürlich oft angesprochen, auf dieses Thema. Und ich glaube, dass in Deutschland überhaupt keiner bewusst war, wie wichtig die Tic-Tac-Toe im Nachhinein eigentlich werden würde. Ja. Weil wir wurden ja immer sehr oft belächelt. Wir waren die Mädels, die sind ja gar kein Hip-Hop und die schreiben ihre Texte nicht selber und dieses und jenes. Und was ja immer so wichtig war, wobei ich schon immer lachen musste, weil ich dachte, ja, okay, also der Beruf Singer-Songwriter existiert, warum? Ja. Wir waren tatsächlich bei allen Texten dabei, das muss man dazu sagen. Also wir waren bei allen, außer bei den Kompositionen, die hat Burger zum Großteil alleine gemacht. Wir haben dann ausgesucht, welche Songs und welche Melodien uns am besten gefallen und bei allen Texten waren wir dabei. Er hat das natürlich alles ins richtige Lied gerückt mit Claudia und wir haben unsere Geschichten erzählt. Also da hatten wir schon einen großen Part damit zu tun, was wir da eigentlich loslassen. Mhm. Und haben uns einfach nur frei gefühlt, das zu tun und fanden das super, weil auf einmal konnten wir genauso sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Mhm. Und haben aber eben über Dinge geredet, die uns natürlich auch in diesem Alter beschäftigt haben. Ich meine, ich war Ende 19, als ich in die Band kam. Lee war 20 und Ricky war 16, 17. Das waren natürlich genau die Themen. Plus Claudia und Burger, die dann Anfang 30 waren damals, die das auch noch mal anders gesehen haben, mit einem männlichen Aspekt. Plus Claudia, die natürlich Frau war auch schon und das natürlich total gelebt hat, sich nach vorne zu beugen und Frau sein und stark sein und wir dürfen alles, was Männer auch dürfen. Mhm. Und das war in unseren Köpfen natürlich nicht so drin. Und heute weiß ich, dass das natürlich einen sehr großen Erfolg aus diesem Grund hatte, einfach, weil es eben drei Frauen waren und nicht unbedingt die Hautfarbe aus Deutschland. Ja. Wir waren unbedingt sehr weiß, das kommt noch dazu. Was heute natürlich völlig irre ist, heute wird über alles gesprochen und man muss das überhaupt besprechen. Wir waren ja nie politisch, wenn wir Interviews gegeben oder sonst was. Wir haben uns ja immer relativ frei rausgehalten, weil wir es gar nicht mussten, weil wir es waren. Mhm. Und es war tatsächlich, auch wenn es keiner hören will, wir waren sehr, sehr authentisch mit dem, was wir abgeliefert haben. So waren wir auch. Mhm. Wir wurden jetzt nicht so erzogen. Natürlich hat man uns auf Interviews vorbereitet und hier und da, aber man hat uns nicht unbedingt was in den Mund gelegt, weil die wollten ja, dass wir Kacke, Scheiße, Arsch sagen.
Was ja damals noch ein wirklicher Skandal war. Also ich habe ein Interview mit Claudia gelesen, wo sie sagte, dass ihr von Radiostationen darum gebeten wurdet, das Scheiße doch, wenn es irgendwie geht, rauszunehmen und irgendwas Netteres da einzusetzen.
Ja, also ich finde dich nicht so gut, das war aber nicht so toll.
Ich finde dich nicht so gut. Schon gut, aber...
Der Erfolg hat euch recht, ihm. Ich muss ganz kurz einhaken, nur um den Hörerinnen und Hörern zu erklären. Du sprichst von Burger, gemeint ist Thorsten Burger, der damalige Mann von Claudia Wolfram, der zusammen mit euch gearbeitet hat.
Und Text mit Claudia zusammen. Und Claudia war das Management und die haben eine Produktionsfirma gehabt und bla. Und dann waren wir bei der BMG und hippie heyo.
Genau, das ist, glaube ich, auch, um das mal so einzuordnen, das ist, glaube ich, auch der Fluch von Grunge damals, so Anfang der 90er, dass es einfach um diesen wahnsinnigen Authentizitätsanspruch ging, dass du alles das selber machen musstest, du musstest es auch singen und alles, weil sonst war es nicht real und alles. Mhm. Wenn allerdings, also wie viele Songs hat Elvis selber geschrieben und hat die Welt verändert dadurch? Also früher waren das auch...
geschrieben.
Ja, genau. Eben, der genau. Also das, wie du richtig sagst. Wie viele Songs hat Madonna geschrieben? Genau. Also wie du ganz richtig sagst, das waren nochmal zwei getrennte Berufe und so viel Freiheit Grunge und so natürlich gebracht hat, da war dann auch so, dieser Beruf musste dann irgendwie vereint werden, sonst wurde man belächelt und da wurdet ihr offensichtlich ja auch Opfer davon.
Ja, aber wie viele Scheiß-Songs hat Grunge in Text sich
Hallo? Ja, klar. Klar.
Ich hab alles. Also ich habe immer schon, ich glaube, wenn man Musik liebt und wenn man Musik macht, muss man auch alles hören. Ich höre von Opern bis Hardcore, Rock, alles durch. Ich habe mit Hardcore-Techno immer ein bisschen Problem gehabt, aber auch elektronisch. Weil ein guter Song ist ein guter Song. Ja. Eine gute Produktion ist eine gute Produktion. Ich habe mir Alben angehört, weil mir die Produktion viel näher war als alles andere. Ja. Wir können, weißt du, die Spice Girls war jetzt auch nicht, ich war jetzt nicht mehr in dem Alter, wo man die Spice Girls gehört hat. Aber man musste halt einfach dazu sagen, dass die Produktion mega war.
Ja,
da
ja.
kann man sagen, was man will.
Ja, oder ja, absolut. Absolut.
Ja. Und die These, die die Kollegin Julia eben in den Raum warf, war die, wir haben gerade über eure Pionierarbeit gesprochen, dass eben Acts wie Sixten ohne euch gar nicht möglich gewesen wären. Würdest du das unterschreiben? Ja. Also siehst du diesen Einfluss?
Den Einfluss sehe ich, definitiv. Ich glaube, ich sehe den Einfluss in relativ viel, in vielerlei Hinsicht, auch heute im Hip-Hop-Bereich. Also ich meine, ich weiß, dass uns also gerade viele Bands nicht mochten, gerade im Hip-Hop-Bereich. Den waren wir natürlich ein Dorn im Auge, weil wir erfolgreich waren, aber kein Hip-Hop gemacht haben. Aber das haben wir aber auch immer gesagt, wir sind keine Hip-Hopper. Wir sind auch, wir wollten gar nicht, es ging uns alles viel zu weit, immer diese ganze Diskussion von ich bin echt und ich bin blablabla. Ehrlich gesagt, wir waren das aber. Wir waren echt. Wir haben über Sachen geredet, die uns wichtig waren. Wir haben die Sachen auch gelebt, die wir in unseren Texten haben. Verpiss dich, warum, bitte küss mich nicht. Das ist uns ja nicht irgendwie einfach mal so auf uns eingefallen oder wir haben das einfach mal in den Mund legen lassen. Das waren schon eine Zusammenarbeit von uns fünf. Deswegen funktioniert Tic-Tac-Toe auch, wenn es irgendwann jemals, hätte noch mal eine Reunion wirklich geben sollen. Weil habe ich vergessen, ich weiß, wir haben eine gemacht.
Ja,
aber das waren eben nicht wir fünf, weißt du, so, und deswegen hat das auch in der Form nicht funktioniert und es hat auch wieder geflasht. Am Ende muss man eins wissen, dass Tic-Tac-Toe nie an schlechter Musik oder schlechten Texten gestorben ist, sondern an Egos.
Du hast
an Egos, an Erfolg, an Müdigkeit und an das, was dann Leute wollen, wenn man ganz viel Platten verkauft, nämlich Geld.
Da müssen wir gleich mal an zwei Stellen eigentlich, wenn wir kurz nachfragen.
Ich hätte zwei Fragen, eine aus der Vergangenheit und eine aus der jüngeren Vergangenheit. Du hast gerade selbst das Reunion-Thema angesprochen, worauf wir später selbst gekommen wären natürlich. Es gab das Comeback 2005, das hat nicht so gut geklappt, muss man sagen.
Ja, das hatte aber ganz viele Gründe, also. Ich glaube, dass wir auch noch nicht wirklich bereit waren. Wir wollten das unbedingt, weil wir haben uns ja auch alle ewig nicht mehr gesehen und wir hatten ja alle ein bisschen zerstritten eigentlich. Und auch mit Claudia und Burger und dann hatten wir, glaube ich, mal den Moment irgendwie, wir zeigen euch das jetzt, wir können das auch ohne euch, was Schwachsinn ist. Und wir haben das Ding halt einfach geboren. Das sind unsere Musikeltern, wenn du so möchtest. Mhm. Und die haben das ganze Konstrukt und erschaffen und das war natürlich wichtig. Also es wäre nicht gegangen ohne uns, aber ohne die ging es halt auch nicht. Und das haben wir dann, glaube ich, auch verstanden. Und dazu kommt, dass wir natürlich auch mit Leuten zusammengearbeitet haben, die überhaupt gar keine Ahnung haben von dem Geschäft und das natürlich auch extrem an die Wand gefahren haben aus dem Grund.
Meinst du damit Kalle Schwänzen, also ein Manager?
Weißt du, ich finde das immer, ja, ich glaube, das war ein Zusammenspiel von allem, sagen wir mal.
Ja.
Ohne jetzt eine Schuldzuweisung zu geben, dafür sind wir dann auch, das ist jetzt auch so viele Jahre her, das braucht keine Sau.
Ja.
Und was ist mit dem anderen angeblichen Live-Comeback, was dieses Jahr stattfinden sollte? Das war auch ein bisschen eine komische Geschichte. Das wurde angekündigt letztes Jahr auf der Homepage von dieser Booking-Agentur, MPM Music, und dann war es auch schnell wieder weg und dann wurde es von irgendwelchen Stellen dementiert oder es wurde gar nicht mehr, irgendwann hieß es nur, nein, findet nicht statt.
Also, wir haben es gar nicht dementiert, also es ist einfach so, wir haben eine Anfrage bekommen, das ist auch alles richtig gewesen und wir waren auch kurz davor eigentlich, wir wollten das so machen, wir wussten auch nicht in welcher Konstellation, ob ich mit Ricky und Lee, wenn wir Lee finden oder ob Ricky und ich oder ich alleine mit zwei Mädels, da ging es ja jetzt einfach nur darum, irgendwie die Nostalgie nochmal hochzuleben zu lassen und ich kann auch verstehen, dass es da eine große Nachfrage gibt und warum nicht?
Ja.
Also ich liebe die Band. Ich liebe das, was ich gemacht habe. Ich schäme mich für nichts, also wirklich für gar nichts. Weder für eine Pressekonferenz noch für irgendwas anderes, weil es eben alles so war, wie es kommen sollte. So ist es halt im Leben. Manchmal passieren halt Dinge, die jetzt nicht so toll sind, aber sie passieren trotzdem. Und das kann man eben leider, wenn man in einer Band ist und mit mehreren Personen ist, kann man halt auch nicht immer alles vorprogrammieren, weil da jeder irgendwann irgendwo sein Speed ausleben muss.
Ja.
Und die haben uns auf jeden Fall angefragt und komischerweise, als ich das erste Mal überhaupt mit denen reden wollte und sie getroffen habe und ich war keine 24 Stunden in Deutschland, lese ich abends, nachdem ich mich mit Claudia in Dortmund getroffen habe, dass wir angeblich, steht schon alles.
Und wir sind da und es ist ein Tic-Tac-Toe-Comeback und bla bla bla. Und ich sehe das die ganze Zeit im Internet und ich denke, Claudia, was ist denn jetzt hier los? Mhm. Und am nächsten Morgen wache ich auf mit Frühstücksfernsehen und ich weiß, ist das noch gar nicht passiert? Wir haben da noch nicht mal Ja gesagt. Also es ist ja auch alles gar nicht irgendwie, was soll denn das? Und wir haben uns natürlich gefragt, wie kann das sein, dass die Medien auf einmal Bescheid wissen, dass wir da sind. Und dann ist auch wieder keine Schuld, weil ich habe keine Ahnung, irgendeiner hat gequatscht, zu früh gequatscht vor allen Dingen. Und und dann war ich halt auf einmal gezwungen, anstatt irgendwie die Leute kennenzulernen, war ich auf einmal gezwungen, Interviews zu geben, um zu erklären, dass es alles noch gar nicht steht und wir auch noch gar nicht wissen, welche Konstellation, dass es irgendwie auf dem Tisch liegt und dass es ein Thema ist. Aber ja, und so hat sich das dann auch im Sande verlaufen, weil es einfach, wenn man das dann natürlich Geld verdienen macht und dann auch aus das Nostalgie und was auch immer, muss es aber auch Spaß machen und man muss da Bock drauf haben. Und ich hatte überhaupt keine Lust, so anzufangen, wie wir aufgehört haben, gleich mit Bildzeitung und Drin und Dran. Das ist, darum ging es ja gar nicht. Also dadurch, dass nicht sicher war. Und wenn das dann schon so anfängt, dann will ich gar nicht wissen, wie es weitergegangen wäre. Ja. Und das war nicht der Sinn und Zweck der Sache.
Aber es ist nicht komplett vom Tisch, höre ich raus.
Nee, vielleicht passiert ja irgendwann was. Also vielleicht gibt es eine andere Anfrage, vielleicht machen wir es selbst, vielleicht auch überhaupt nicht. Also es ist nicht so, dass irgendeiner von uns, also außer Mali, das kann ich dir nicht sagen, weil wir wirklich nicht wissen, wo sie ist und wir sie auch noch nicht gefunden haben. Okay. Und aber jetzt auch nicht extrem suchen, weil jeder natürlich dann, also die weiß ja Bescheid und wenn sie Bock hat, meldet sie sich schon. Mhm. Und wenn sie keinen Bock hat, ist das halt so. Also wir haben alle unser Leben.
Ja.
Und zwar, mir geht's ganz gut. Also ich, wie gesagt, ich lebe in Südfrankreich, ich habe meine Tochter, ich habe meinen Mann und ich bin sehr glücklich und zufrieden und muss es nicht unbedingt machen. So, sagen wir mal so.
Wenn ich da mal fragen darf, aber ich will auch nicht in dein Privatleben hier hineinfragen, aber wie ist das denn?
Auch eine private Frage stellen.
Was?
Du darfst mir gerne eine private Frage stellen.
Ja, du kannst, die wird ganz harmlos. Du musst
sie nicht beantworten.
Nur, wie ist das denn, wenn du da jetzt ich kann mir jetzt mal vorstellen, dass man dich in Südfrankreich nicht unbedingt auf der Straße erkennt. Und wenn du aber in Deutschland zurück bist und irgendwie, wie du gerade meintest, 24 Stunden hier bist, bist du am anderen Tag sofort wieder in den Frühstücksnachrichten und so. Wie fühlt sich denn jetzt diese getrennten Leben? Also was genießt du an deinem Leben jetzt in deinem privaten Leben in Frankreich? Ich meine, du kannst dich ja, wenn du so jung warst, als du in diese Band kamst, die ja sofort mega erfolgreich war, also eine Popularitätsquote wahrscheinlich wie Heino hatte oder so, also jeder kannte euch. Wir
hatten 96% in Mediathek.
Ja, das ist ja unfassbar. Was macht denn sowas mit so einem jungen Menschen und wie fühlt sich das Leben jetzt an, wo du ganz normal vor dich hin leben kannst und dich um deine Familie kümmern kannst?
Ja, weißt du, das ist, das hat auch was mit dem Alter zu tun. 20, 45, das ist dann schon, da sieht man die Welt auch schon ein bisschen anders. Also erstmal das und der Weg dahin, dass ich heute so lebe, wie ich lebe und mich so wohlfühle und abgeschlossen habe und glücklich bin, war ein langer und auch ein schwieriger, weil die beiden Leben, wenn man die anfängt, ist es natürlich super einfach. Aber die Mitte da drin, also wie komme ich wieder ins normale Leben, das ist, glaube ich, für jeden, mit dem du sprechen wirst, immer sehr brutal und sehr schwierig eigentlich. Mhm. Und haben ja auch nicht alle geschafft, leider. Das ist halt so eine Sache, ich habe mich einfach damit auseinandergesetzt. Ich habe mich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt und habe meine ganze Wut rausgeschrien und habe mich mit Claudia, wir beide haben, wie gesagt, wir haben uns irgendwann an den Tisch gesetzt und haben auf einem ganz anderen Stand eine Beziehung aufgebaut und haben über alles gesprochen, was da war, ob das schön war oder ob das negativ war. Mhm. Und das Schöne daran ist, wenn man das dann macht und das alles aufarbeitet, und das kann man eben nur mit jemandem machen, der das auch mitgelebt hat, weil sonst funktioniert es nicht. Ja, sonst bist du da alleine mit deinen Gedanken.
Ja.
Und das hat mir natürlich super gut getan. Und zwischenzeitlich bist du halt verwirrt, weil, also wenn du eben nicht mehr in Charge bist, ist auch kein Star mehr. Star sein war mir nie wichtig, also kein von uns, glaube ich. Mhm. Weil wir haben es ja einfach nur gemacht. In der Zeit, wo du ein Star bist, hast du keine Zeit darüber nachzudenken, dass du einer bist. Mhm. Weil du einfach irgendwie, keine Ahnung, zwischen 14 und 16 Stunden am Tag arbeitest und das jeden Tag und 1 Million Leute am Tag kennenlernst und nicht mehr weißt, in welcher Stadt du gerade bist und in welchem Hotel du gerade aufwachst und Familienleben wäre in der Zeit sowieso nicht gegangen und dafür waren wir auch viel zu jung und viel zu verrückt.
Ja.
Und deswegen war alles gut so, wie es war. Dann gab es halt den Bruch und der Clash, der, wo alle dann gesagt haben, jetzt hören wir auf. Und dann hat man einfach gedacht, okay, das geht jetzt einfach so weiter. Ist es aber nicht, weil wenn du aus so einer Band kommst, wollen die sich alle nur zu dritt.
Mhm.
Dazu muss man sagen, dass Lee, glaube ich, die talentierteste von uns war, vor allen Dingen im Rap-Bereich. Also für mich zumindest ist Lee einer der besten Rapperinnen, weil die geilste Stimme hat und dieses Gefühl und diesen Schmerz und diesen Ausdruck, die hat halt diesen ganzen Wahnsinn in ihrer Stimme, das funktioniert super und hat sich auch immer sehr viel damit auseinandergesetzt. Ich war da eher ein faules Stück, das hat halt funktioniert, so wie ich es gemacht habe. Meine Texte konnte ich immer 2 Tage, bevor wir auf die Bühne gegangen sind, irgendwie, so war ich immer schon. Ich hab mein innerer Schweinehund, den gibt's irgendwie nicht. Also muss ich den auch nicht überwinden. Und Ricky war immer ein sehr, sehr, wie soll ich das jetzt erklären? Ein sehr, 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 sehr straightes Mädchen, die ihre Sachen auswendig gelernt hat und hatte aber, glaube ich, auch nicht sehr viel am Anfang damit zu tun, weil sie einfach viel zu jung war.
Ja.
Und dann gibt's halt welche, die den Job machen und dann, ich sag's nicht, 1000 Gesangslehrer nehmen und Unterricht nehmen und schreiben lernen und hier und da und da und da.
Mhm.
Dafür das bisschen Zeit, das wir hatten, habe ich dann zum Feiern benutzt und anstatt mich weiterzubilden, wenn du das so möchtest.
Mhm.
Und das war auch okay. Also das ist auch heute noch okay für mich. Ich weiß genau, wo mein Stand in der Band war. Ich weiß den Stand von den anderen beiden Mädels und da gab es nicht wirklich Eifersucht. Irgendwann natürlich klar, weil es irgendwie viel war und anstrengend war und wir dann eben halt auch den ersten Skandal hatten, der ja fürchterlich war. Das darf man ja immer nicht vergessen.
Mhm.
Ich meine, keiner wurde je so runtergemacht vorher wie die.
Mhm.
Damit muss man erstmal leben. Also was die Bildzeitung da auf die Beine gestellt haben, was Exklusiv da auf die Beine gestellt haben, wie wir dargestellt worden sind. Und ich glaube auch sehr gerne, weil wir eben so einen großen Monopol hatten auf einmal. Und die Leute nicht verstanden haben, warum wir überhaupt so erfolgreich sind.
Mhm.
Man hat das ja immer runtergespielt, Fäkalsprache und die sind von der Hauptschule, die einzige, die von der Hauptschule war, war ich.
Mhm.
Ich konnte aber schon immer vernünftig sprechen und ich konnte auch schon immer mit Messer und Gabel essen. Eltern haben. Und man hat es immer versucht, so ein bisschen zu belächeln und so ein bisschen immer in die doofe Ecke zu schieben.
Yeah.
Frauen, die ihre Meinung sagen und dann auch mal laut werden oder sauer sind, sind immer gleich zicken. Das darf man auch nicht.
Ja, sagen. Ja, klar.
Das ist manchmal so, auch in politischen Runden. Wenn sich da die Politiker streiten, wenn das Männer sind, ist das in Ordnung. Wenn dann eine Frau mal auf den Tisch schaut, dann ist das gleich eine Zicke und man muss ja nicht so rumschreien und stellen sie sich mal nicht so an. Das ist eben so. Und leider, ich meine, wir arbeiten daran, dass es irgendwann mal vorbei ist, dass man das eben nicht hat.
Ja,
und dazu waren wir sehr emotional. Und was soll ich dir sagen? Ich bin wirklich sehr, sehr frei mit dem, wie ich heute lebe. Und ich bin Gott sei Dank so geworden durch diesen Weg. Den ich gegangen habe und habe nichts zu bereuen. Und ich würde höchstwahrscheinlich fast alles nochmal genauso tun, wie es gemacht habe.
Du bereust auch nicht die Pressekonferenz?
Naja, also darauf kam, also man kann, wenn man doof ist, ist man stolz drauf. Also ich bin da jetzt nicht unbedingt stolz drauf. Ist auch keiner von uns, weil natürlich hat das alles, wir haben alles an die Wand gefahren. Was heißt, wir haben alles an die Wand gefahren? Daran sieht man auch, dass es tatsächlich nicht so konstruiert war, wie sich das alle Leute vorgestellt haben. Nachdem ich dann immer gelesen habe, das ist alles Absicht und die wollen nur Platten verkaufen. Ich meine, damit verkauft man keine Platten.
Das war ja damals sogar die Unterstellung, dass sogar die Pressekonferenz ja irgendwie gestaged war und alles so.
Genau. Also ich meine, was für ein Schwachsinn. Wer soll sich den Schwachsinn ausdenken? Also,
ja. Auf der anderen Seite, was man ja vielleicht auch, also so das Gedankenmodell, so eine Lebensdauer von so einer Band, die für einen Teenage-Markt ja erstmal so konzipiert war, ihr hättet wahrscheinlich sowieso, glaube ich, nicht länger überlebt. Also vielleicht ist es sogar ganz gut, mit so einem Bang rausgegangen zu sein, um sich halt viele Flops zu ersparen, sondern einfach mit so einem Knall raus, an den sich immer noch jeder erinnert, weil in dem Segment überlebt man sowieso keine 3, 4, 5 Jahre oder so. Also da hält es ja keiner.
Ja, aber keine Ahnung, was wäre, wenn, weiß keine Sau.
Ja, das ist natürlich immer schwer.
Hätte sich noch anders entwickeln können, man weiß es nicht. Es ist auch wurscht, es hat sich eben nicht anders entwickelt. Da denke ich gar nicht mehr drüber nach, was wäre denn gewesen und hätte es weitergegangen, oder nicht, hätten wir weiter gute Songs geschrieben, hätten wir weiter. Es ist uninteressant, weil es eben nicht so war. Das Leben hat einen anderen Lauf genommen.
Genau.
Und wir haben andere Routine genommen und dann sind wir durch. Und das war dann halt einfach so Feierabend.
Und man weiß ja, wie gesagt, noch nicht, ob die Geschichte nicht doch noch ein nächstes Kapitel bekommt.
Man weiß es nicht. Definitiv sage ich immer, dass leider ist das Buch nicht zu Ende geschrieben. Also das letzte Kapitel hat irgendwann irgendwo aufgehört und dann haben wir es zugemacht.
Ja.
Und es fühlt sich nicht fertig an. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir nochmal auf die Bühne gehen müssen. Deswegen, genau. Ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, dass wir fünf uns irgendwann mal wieder an einen Tisch setzen müssen und ein Glas zusammen trinken müssen.
Eure Managerin, Wer weiß, was passiert. Genau, und eure Managerin hat ja auch mal im Interview gesagt, dass sie noch haufenweise alte Videos hätte aus der Zeit, die sie alle mitgeschnitten hätte, die sie auch irgendwann mal aufbereiten und rausbringen würde. Ja. Also dann wäre das ein weiteres Kapitel.
Wer weiß. Also ich glaube tatsächlich, dass das Buch nicht zu Ende geschrieben ist. Aber ich bin sehr stolz. Ich bin sehr stolz, was das für eine Wirkung und was das für eine Wendung genommen hat, weil ich weiß, als dieser Kurs zu Ende war, ich weiß die Reaktion wie auf der Straße und dann bin ich, weiß ich gar nicht, ein paar Jahre, 2006, 2007 nach Berlin gezogen und auf einmal fing es an, dass ich, du bist meine Jugend, du bist meine Kindheit und ich denke, scheiße, ich fühle mich alt.
Oh, das ist weg.
Und auf einmal wart ihr weg.
So, ja, genau, jetzt haben wir dich wieder,
oder? Es dauert jetzt auch nicht mehr lange, wir sind gleich.
Wir sind gleich durch,
ja. Mach's
was. Ja, genau. Also nur noch mal kurz dazu, das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben. Du hast Kontakt mit Ricky, höre ich raus. Und Lee, wisst ihr wirklich nicht, wo sie ist?
Nee, also das weiß ich seit 2006 nicht mehr. Oder 7, ich habe keine Ahnung. 2006 jetzt 2007. Und das ist auch okay. Sie hat ja noch mal ein Interview gegeben bei wem war denn das? Auf dem ersten oder zweiten? Bei Land und da hat sie ja nochmal mit ihm gesprochen und da hat sie gesagt, das ist mein letztes Mal in der Öffentlichkeit, was ich auch verstehen kann, weil ich glaube, was viele nicht verstehen, was in der Zeit des Skandals passiert ist, war so extrem, dass ihr Gesicht für immer gebrandmarkt worden ist. Da sind ja Fake-Videos, die Bildzeitung wusste ganz genau, dass es kein Porno gibt und dass es ein Fake-Video war. Und trotzdem war es auf Seite 1. Und ist das Lee oder ist das nicht Lee von Diktatur? Sie hatte 3 Sekunden Aussetzer irgendwann in ihrer frühesten Jugend und es hat sich vielleicht mal kurz irgendwo verlaufen und ist dann auch wieder raus. Das ist auch wurscht. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, ihr Mann ist gestorben. Ja, also auch ihre erste große Liebe, auch wenn sie sich getrennt haben davor. Und das ist ja wurscht. Die hat ihn überall gesucht. Darüber ist hinweggespuckt worden. Man hat ihr die Schuld dafür gegeben. Man hat sich in den Sauerland gestellt, hat mit 50-Euro-Scheinen gewählt, Marktscheinen damals gewählt. Und dann hat gesagt, das ist tatsächlich so gelaufen. Das ist ja kein Scherz. Und ich glaube, das muss man erstmal schlucken. Das war für uns schon schwer. Was das für Liane sein muss, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Und ich hoffe für sie wirklich, dass sie das gut verpackt hat, dass sie irgendwo ist und glücklich ist und ihr Leben so lebt, wie sie es leben will. Mhm. Was dann am Ende dann auch kam mit der Kasse am Zoo und wir sind alle pleite und bla bla bla. Das wird in einer Form deformiert, was ich immer sehr, sehr anstrengend finde, weil auf der einen Seite soll man irgendwie ins Leben zurückfinden, aber für die Presse wäre es viel einfacher, wenn wir halt irgendwie alle völlig verdroht irgendwo auf der Straße leben würden. Ja. Und dann ist es halt eine tolle Geschichte, weißt du? Uns geht's gut und alle sind happy und sind im Leben angekommen. Das ist dann eben vielleicht ein bisschen langweilig. Also ich bin Hausfrau, sie hat ihren Security-Schein gemacht und Ricky macht, was sie macht. So, und gut ist.
Da kann man ja fast noch froh sein, wenn man da irgendwas Positives rausnehmen möchte, dass es damals noch kein Social Media gab. Das hätte es also wahrscheinlich noch härter gemacht. Ja. Ihr habt euch getrennt, auch nach dem ersten Comeback 2005, da gab es auch noch keinen, gab es da schon Facebook? Fing gerade so an. Also gab es im Grunde noch nicht so, wie es es heute gibt. Deshalb
habt ihr auch, die Nummer war auch noch nicht so heftig.
Bitte?
Die Paparazzi-Nummer war auch noch nicht so heftig, dass man einen überall hingefolgt ist und Fotos gemacht hat. Das waren nur die ganz, ganz Großen und am liebsten nur Amerikaner und Engländer. Also
oder bei Lady Di damals.
Gott sei Dank.
Genau. Aber worauf ich hinaus will, ist, es gibt deshalb natürlich auch keine offiziellen Accounts von euch auf Instagram, Facebook oder sonst wo. Es gibt, habe ich gefunden, so eine irgendwie komische Tic-Tac-Toe-Facebook-Seite, natürlich nichts Offizielles, auf der behauptet ein gewisser André, er hätte jahrelang mit euch gearbeitet und damals 70.000 CDs gekauft und versichert, aber die paar Follower, die es da gibt.
Bitte gar keine Bedeutung zufügen, weil das ist ich habe das kurz gesehen und da musste ich dann ganz kurz lachen und dann war es
das. Aber du weißt, wer das ist, du willst ihm nur nicht keine Bühne weggeben.
Entschuldige, das habe ich nicht verstanden.
Also du weißt, wer das ist, du willst dem Ganzen nur gar keine Bühne geben.
Ja, nee, ich weiß, wer das ist. Der hat mit dem kleinen Schwänzen zusammen irgendwas gemacht, aber ich habe mit dem, der war nie mein Manager. Ja, ich habe nie mit dem zusammengearbeitet. Welche Namen, welche Firmen, welche wo hatten, wo wir unterschrieben haben, ist eine Sache. Ob ich den Menschen kenne, ist eine andere Sache. Ich glaube, ich habe den zweimal gesehen in meinem Leben.
Also, oh, wow. Also muss man ihm auch nicht glauben, wenn er sagt, das Comeback wird niemals passieren. Du hast uns gerade schon was anderes gesagt.
Der hat überhaupt gar keinen Kontakt. Also wirklich, also um das einmal ganz kurz. Der ist nicht existent.
Okay,
der lebt in irgendeiner Welt, in der ich nicht lebe.
Okay, aber es ist ja unglaublich, was das für Kreise zieht. Nach wie vor, nach so langer Zeit, dass es da... Ja.
Es gibt eine offizielle Fanpage-Seite auf Facebook und auch, glaube ich, auf Instagram. Die macht ein Junge, der schon ewig Fan von uns war und der hat das einfach immer weitergemacht und der ist ganz süß. Und ich habe, glaube ich, eine offizielle Seite, ich habe eine offene Seite auf Instagram, aber ich bin nicht so, ich bin echt oldschool. Mir ist das ein bisschen egal, da jetzt jeden Tag posten und meine Familie posten und ich habe keine Ahnung, was ich alles machen muss.
müssen tun wir dann natürlich gar nichts. Aber wenn ich noch mal eine Frage zu deiner Familie stellen darf, weiß deine Tochter, wer die Mama ist oder wer die Mama damals war und was die so gemacht hat?
Also ja klar, die hat Videos gesehen und die kann auch nicht für die Scheiße singen.
Wie findet die das denn?
Spricht nicht sehr viel Deutsch, weil sie da keinen Bock drauf hat.
Okay.
Sie versteht einiges, aber sie hat nicht so wirklich eine Ambition, irgendwie Französin, so wie ihr Vater. Andere Sprachen spreche ich nicht.
Ja.
Wird sie aber, also wird sie müssen bald. Und die hat dann Ahnung, also sie wusste, sie will immer einmal mit mir auf die Bühne. Also sie sagt immer, Mama, einmal müssen wir zusammen auf die Bühne singen. Sie ist relativ schüchtern, ich denke nicht, dass das jemals passiert. Aber wenn, dann, hey, so what? Also ich wie gesagt, ich fand es wirklich, es ist eine schöne Zeit und es war eine wichtige Zeit. Und ich liebe diesen Act, ob ich da drin war oder nicht drin gewesen wäre. Ich finde einfach die Historie und das, was es erreicht hat und worum es ging, ist angekommen und das finde ich einfach großartig. Und ich glaube, es ist schade, dass es keine anderen Bands danach gab, wie Tic-Tac-Toe oder auch heute nicht, die so die im kommerziellen Bereich so funktionieren. Das geht damit. Ja, also wir wissen, es gibt genug Frauen, die sich engagieren und auch Kunst machen und auch Musik machen und Film und so weiter. Nur leider hat dadurch, dass wenn man zu viel Aufmerksamkeit an einer bestimmten Sache gibt und sich damit so rumstreitet und den Leuten beweisen will, dass das jetzt so ist, ich glaube, es funktioniert das nicht. Ich glaube, die Tattoo hat einfach aus dem Grund so funktioniert, weil es so natürlich war.
Ja.
Und weil es einfach junge Mädchen und junge Frauen erreicht hat in jeglicher kulturellen Form, die wir in Deutschland auch haben, weil dadurch, dass wir eben nicht ganz deutsch waren vielleicht, hat es halt auch allen jungen Leuten, die eben in Immigrantenfamilien und später angekommen sind und sich vielleicht manchmal nicht so akzeptiert gefühlt haben, geholfen. Und das ist das Wichtigste. Wenn da nur eine einen Gummi genommen hat, weil sie letztlich am ANC gehört hat und gesagt hat, hey Junge, nee, ich habe keine Angst, dir zu sagen, ohne Gummi wird das nicht, dann ist doch alles erreicht. Dann ist doch alles super. Ich meine, worüber sprechen wir? Und der Rest ist halt Leben, was gelebt worden ist und immer noch existiert. Und da bin ich sehr stolz drauf. Aber ich bin halt auch echt glücklich, mein normales Leben zu haben. Und ich ging nie um Fame und Glamour und keine Ahnung was. Also ich weiß, ich habe, glaube ich, eine goldene Platte bei mir zu Hause an der Wand hängen. Und habe davon, glaube ich, 15 oder 20. Was soll das? Weißt du, ich meine, man kann sich natürlich egomäßig darauf irgendwie, ja, sich, jetzt hätte ich jetzt beinahe was Böses gesagt.
Man kann ich weiß, was sie gar nicht.
Total toll drauf ausruhen. Man kann sich aber auch sein Ego hinter sich lassen und sagen, hey, yo, ich bin, wer ich bin und ich bin stolz auf mich, die ich bin. Und das hat nicht nur was
mit sich zu tun. Und mit dem Bewusstsein auch ins Dschungelcamp zu ziehen, ohne Angst haben, da irgendwas zu verlieren.
Ja, also Dschungelcamp, ich meine, die haben mich so oft angefragt von seit der ersten Folge. Und ich habe immer Nein gesagt. Und dann war das, da habe ich mich mit Claudia zusammengefunden und habe das dann gemacht. Also es war auch, jetzt kommt, also das sagt ja jeder und das wird immer belächelt. Verstehe ich auch nicht. Das ist genau das, was ich in Deutschland nicht verstehe. In England ist das super. Das findet jeder super. In den Staaten findet jeder super, wenn jemand wieder was macht und wieder da ist, ob der Geld hat oder nicht, ob der jetzt Zweite ist oder nicht oder ein B-Promi auf einmal geworden ist oder ein XY. Es gucken ja alle. Ja, am Ende findet alle super und am Ende der gewinnt, ist dann der Liebling von allen und der ist dann jetzt, der darf wieder und der Rest ist. Und was ich so schade finde, ist, dass das selbst der eigene Sender dann auch immer ein bisschen so runterspielt und dann irgendwie irgendwelche Storys da immer rausholt, die fast an der Gürtellinie vorbei sind. Ich bin da echt reingegangen, weil ich habe gedacht, okay, das kann, Australien war ich noch nicht. Dschungel, ja, warum nicht? Und natürlich macht man das auch für Geld. Da muss man überhaupt gar keine Diskussion
darüber
führen. Warum soll ich das denn sonst machen? Ich meine, ich gehe auch nicht, keine Ahnung, Kellner nur für umsonst. Also ja. Das ist ja ein Job trotz allem. Und ich fand es super interessant, auch psychologisch. Ich war, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, wo ich heute bin, tatsächlich. Also das hat mich dann schon ein bisschen nochmal in so eine Welt gebracht, wo ich nicht mehr hin wollte eigentlich. Deswegen ist ja auch danach nicht viel passiert. Also wir haben ja, ich renne da ja auch nicht auf Partys und keine Ahnung. Ich habe dann eigentlich relativ schnell weitergemacht. Wir haben dann dieses Six-Video gemacht, das fand ich ganz witzig. Und noch zwei, drei andere Sachen, aber das war's dann auch. Also ich hätte jetzt natürlich auch auf jede Premiere hinlaufen können, mein Gesicht irgendwo hinhalten, aber das muss jeder für sich selbst wissen, ob er da Bock drauf hat oder
nicht. Du hast eben selbst deinen oder euren Einfluss auf eure Fans, also die vorrangig weiblichen Fans damals, hast du angesprochen, du hast selbst eine Tochter. Ihr habt damals haufenweise Fanpost bekommen, eben auch deshalb, weil ihr andere und wichtige Themen angesprochen habt für diese Zielgruppe. Seid ihr darauf eingestiegen? Habt ihr persönlich darauf reagiert oder habt ihr es immer von euch weggehalten, um sich nicht noch mehr Verantwortung aufzubürden?
Nee, wir haben die Fanpost gelesen und da gab es ganz bestimmte. Also wir konnten natürlich nicht alles lesen. Das war natürlich ganz viel, hat sich auch die Plattenfirma drum gekümmert. Das muss man halt einfach auch mal klar sagen, wenn da irgendwie jeden Tag 500 Briefe ankommen, schaffen wir das nicht alles. Aber die wichtigsten oder auch schwerste, wir haben auch angerufen, wir haben auch mit den Mädels gesprochen. Wow. Also es kam immer darauf an, wie es da war. Da waren Mädels, die waren kurz vorm Suizid, die waren, wo man dann auch vorsichtig sein musste, ja, weil wir sind keine Psychologen, wir waren nur junge Mädchen.
Ja.
Und wir haben schon, ich habe auch noch Kontakt zu Fans. Ich habe auch eine sehr gute Freundin, die ich auf dem Dreh von Bitte, Bitte, Küss mich nicht kennengelernt habe. Mit der bin ich mittlerweile 20 Jahre befreundet.
Wow.
Das ist eine richtige Freundschaft geworden. Die ist jetzt 34 oder 35. Ja, klar. Also wir haben Mädels in unseren Hotelzimmern schlafen lassen. Weil ich bis heute nicht verstehen kann, wie man sein Kind mit 14, 15 am Bahnhof schlafen lassen kann.
Im Hotel. Gott. Immerhin bei anderen Frauen, aber ja.
Nee, ist nicht, definitiv nicht. Ich glaube, da würde ich sterben. Und wir haben da sind halt Mädels, die man dann immer wieder sieht und zu der man dann auch eine Sympathie aufbaut. Und da waren Mädels, da haben wir auch ganz oft, da habe ich dann bei Lee gepennt oder bei Ricky und wir haben dann ein Zimmer abgegeben. Da waren wir immer relativ offen und frei. Am Ende ist es aber auch heute so, dass wenn mich jetzt heute einer nach der ob Autogrammkarte oder so, das habe ich gar nicht. Also ich habe überhaupt keine Autogrammkarten, nur alte Dinger. Ich würde auch keine machen, was soll das auch? Ja, ich meine, ich mache ja soweit nichts. Und nach einem Autogrammtag fühle ich mich immer ein bisschen geniert, weil ich dann immer denke, so, ich verstehe das, ja, aber das hat nicht mehr viel mit meinem Leben zu tun. Das habe ich früher, haben wir stundenweise Dinger unterschrieben und Fotos und ich habe keine Ahnung, haben das zurückgeschickt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen faul und mache das nicht wirklich. Also, weil das auch für mich irgendwie so, das hat dann sowas von so einem anderen Leben, wenn ich das mache. Ich habe das Gefühl, das bin ich gar nicht. Mhm. Ja, also.
Umso dankbarer sind wir, dass du für diese Zeit jetzt in dein altes Leben nochmal für uns zurückgetaucht bist. Wir entlassen dich jetzt auch wieder in dein neues, in dein aktuelles Leben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank. Super interessant.
Danke, sehr, danke, sehr, dass du dabei warst.
Und viel Spaß und viel Erfolg weiter mit eurem Podcast.
Vielen Dank.
Danke, dir wir alles Gute.
Tschüss. Mach's gut, Jessie, Marlene.
Marlene.
Danke.
Ciao.
Das war Marlene, a.k.a. Jessie von Tic-Tac-Toe. Genau, bei uns bei Never Forget im 90er Podcast.
Live aus Südfrankreich zu uns geschaltet per Telefon. Ihr habt es gehört, logischerweise.
Genau, der Chat-Internet ruft bei uns an.
Ja.
Das war's für diese Ausgabe. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann zum Thema Boygroups.
Mit Gast können wir schon verraten, oder?
Mit der Expertin zu diesem Thema hierzulande, Anja Rützel, die Star-Kolumnistin und Autorin.
Kennt ihr unter anderem durch ihre famosen Texte auf Spiegel Online über das Dschungelcamp.
Zum Beispiel.
Und andere Trash-TV-Formate.
Genau. Da
vielleicht hat sie auch schon was über Tic-Tac-Toe geschrieben.
Wahrscheinlich, also über Jessie zumindest ja dann im Dschungelcamp. Genau.
Stimmt.
Die sind zwei Wochen bei uns zu Gast.
Und nicht zu vergessen wieder, abonniert uns, falls ihr es nicht schon getan habt, auf Spotify, Apple, Deezer. Folgt uns auf Instagram Folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, folgt uns irgendwo. Lasst uns Kommentare da, wir freuen uns über Feedback, über Konstruktives besonders. Und es geht auch per E-Mail, neverforget@musikexpress.de und tell all your friends.
Genau. Das war's und ich bin draußen wie im Blinddarm. Lass mich gewinnen, Mann. Mein aktueller Quote aus dem Beginner All-Star Track. K2, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.
Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehn-Rosanes.